Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.
Hello und herzlich willkommen zur Folge Nummer 78 der Erfolgsfans, aufgenommen am heutigen 16.02.2015 um 20.30 Uhr. Wir sind absolut in Faschingsstimmung und wer sind wir heute? An meiner rechten Seite der Felix.
Servus.
Und zu meiner linken der Basti.
Servus.
Wir begrüßen euch heute an den Audiogeräten, wo immer ihr auch seid, in der Bahn, im Auto, beim Joggen oder zu Hause. Aber wir begrüßen euch auch live bei YouTube. Wer Lust hat, schaltet da ein. Und sorry, ich muss jetzt einiges vorziehen, ich habe so Durst. Was für ein Bier haben wir heute am Start? Wer möchte es vorstellen?
Ja, ich mach's. Heute trinken wir das Grolsch Premium Lager. Ruben kann es gar nicht erwarten.
Nein, ich habe einfach so Durst.
Dieses edle holländische Bier zu verköstigen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Und für wen trinken wir dieses Bier natürlich?
Natürlich für unseren Lieblingsholländer Arjen Robben.
Der Fußballgott. Ja, was der abliefert.
Mr. Wembley höchstpersönlich seit Jahren.
Weltfußballer
in
der
einer
Herzen.
Wembley-Nacht.
Weltklasse-Leistungen.
Oh, es schäumt auf jeden Fall schon mal nicht so. Das ist Grolsch. Was ist das eigentlich für ein Name? Hey?
Grolsch. Ja, dazu reicht mein Niederländisch jetzt leider
schlecht,
nicht aus.
Lass uns drum doch ein Grolsch trinken. Ja, also die, so, ein bisschen Schaumkrone gehört schon dazu. Also auf Arjen.
Auf Arjen.
Cheers. Prost. Auf euch.
Prost. Prost.
Ah ja, schmeckt herb, schmeckt gut. Erinnert mich an Jever.
Schön kalt.
Schmeckt einfach wie Jever.
Und wir haben diesmal auch noch eine Neuerung. Die Erfolgsfans Biertabelle. Ihr wisst ja, wir haben jetzt schon ein paar Biere verköstigt und jetzt haben wir auch eine Tabelle angefertigt und werden dort unsere Meinungen zu dem Bier abgeben und die, denke ich mal, auch regelmäßig
es ist
posten.
Ein bisschen komisch, wenn wir Zeugnis über unseren Alkoholismus halten hier, aber okay.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass es ungefähr alle 2 Wochen zwei Fläschchen Bier sind, sonst trinken wir ja nie was.
Genau, das ist absolut,
deswegen,
das ist absolut geil. Boah, da muss man eigentlich fast schon einen Teaser machen, weil deine Eltern haben sowas Geiles mitgebracht. Also das wird wahrscheinlich eine Weltpremiere.
Ja, meine Eltern waren im Urlaub in Marokko, in Marrakesch. Und ohne sie aufzufordern, haben sie mir Bier aus Marokko mitgebracht.
Ey, das ist Hashtag echte Liebe, Mann.
Ja, ich habe mich sehr gefreut und ihr euch ja auch.
Ja, super,
also
herzlichen Dank.
Von hier aus vielen Dank an meine Eltern.
Sehr cool.
Und hallo. Ja, sie haben auch erzählt, es gab an jeder Ecke Benatia-Trikots zu kaufen. Die sind wohl sehr stolz, dass Benatia jetzt beim FC Bayern ist. Und wahrscheinlich hat mein Vater deswegen auch daran gedacht.
Zu Recht. Was ich vorab noch sagen wollte, vielen Dank für euer vieles Feedback auf allen Kanälen. Aber ich wehre mich gegen die Behauptung, ich würde atmen wie ein Wasserbüffel zur Paarungszeit. Ich weiß schon genau, was ihr meint. Ich versuche es zu unterbinden. Es ist nämlich genau dieses Geräusch. Blödes, you can't unhear it. Wenn ich das euch jetzt einmal gesagt habe, egal, ich versuche jetzt nicht mehr durch die Nase atmen. Nein, egal. Kommen wir doch zur Verlosung, weil wir haben in der letzten Folge, war ja der Johannes zu Gast, der jetzt wahrscheinlich auch zuschaut. Hallo Johannes. Und da haben wir sein Buch vorgestellt, was für Typen dieser Fußballclub aus München von Johannes Mittermeier und seinen Kollegen und Freunden Patrick Völkner und Anno Haag. Und das haben wir verlost. Und ich spiele jetzt mal ein bisschen Glücksfee. Vielen Dank für eure Retweets. Man musste mitmachen bei Twitter. Ich weiß nicht, wie machen wir es? Einer von euch macht die Augen zu, Basti sagt Stopp und den Twitterer, auf den ich dann zeige, der hat gewonnen.
Ja, und retweetet weiter fleißig für unsere Lampe hier, ne?
Ja, genau. Stimmt, wir haben ja unsere tolle Lampe. Wenn ihr retweetet oder uns anschreibt bei Twitter, also wenn ihr einen Tweet absetzt mit dem Ad Erfolgsfans, dann blinkt unsere Lampe hier rot und dann können wir schauen, was
freut
ihr
uns immer.
Habt.
Und Stopp.
Warte, ich hab's nicht gemacht. Okay.
Stopp.
Gewonnen Stopp. Hat Luckinger. Unterstrich Luckinger. Unterstrich.
Herzlichen Glückwunsch.
Glückwunsch.
Ich hoffe, ich merke mir das.
Luckinger.
Der Luckinger. Ja, das ist gar nicht so schwer. Ich favorisiere. Der Lucky, jawohl. Wir folgen ihm eh schon.
Du kannst gleich eine Widmung ins Buch reinschreiben.
Oh ja, das,
Servus
ist, natürlich, das ist natürlich super. Wir hatten den Autor da und jetzt schreibe ich eine Widmung rein. In Auftrag von Johannes. Servus Luckinger, du eure Wildsau. Nein, ich schreibe da. Also ich kann dieses Meisterwerk hier nicht mit meiner Unterschrift beschmutzen. Das geht einfach nicht. Okay.
Dann kriegt er halt noch einen FC Bayern Bierdeckel.
Und da unterschreiben wir alle drauf, weil das wird irgendwann mal richtig was wert sein. Also da,
das wird da die Folge wird abgehen.
Was haben wir heute mit euch vor? Wir wollen eigentlich mal wieder eine ganz kleine, feine, normale Sendung machen. Wir sprechen über die Spiele VfB Stuttgart gegen Bayern München. Wir sprechen über das Spiel Hamburger Sportverein, der kurz zum Angrillen steht gegen Bayern München. Wir gehen auf die News ein und haben eine Erfolgsfrage euch gestellt. Xabi und Basti, kann das gut gehen? Wen seht ihr im zentralen Mittelfeld? Und am Ende dann noch ein kleiner Ausblick. Aber anfangen tun wir natürlich mit dem Spiel in Stuttgart und der Master der Aufstellung, der Hansi Flick der Erfolgsfans.
Ich möchte nicht mit Hansi Flick verglichen werden. Ich bin der Hermann Gerland natürlich. Okay. Ja, hier haben wir wieder unser super Aufstellungstool.
Beschreib doch mal, wie haben wir gespielt?
Ja, also wir haben wieder mehr oder weniger, also Manuel Neuer natürlich im Tor und dann mehr oder weniger mit einer Dreierkette. Alaba, also mit Dante und Benatia. Alaba war schon etwas weiter vorgezogen und ja, Xabi Alonso hat sich immer wieder zurückfallen lassen, um das Spiel aufzubauen. Davor hat im zentralen Mittelfeld Schweinig gespielt. Auf den Außen Juan Bernat und rechts Weiser. Und vorne drin dann Götze, Lewandowski und Arjen Robben. Ja, was sagt ihr zum Spiel? Nach dem schlechten Anfang in der Rückrunde ist es ja nicht viel besser geworden.
Ja, wollte ich gerade sagen, ging eigentlich so weiter, war ziemlich fad. Und vorne ging nicht viel, nach Standards dann.
Basti, du bist ein richtiger Erfolgsfan. Also erstmal muss man mal konsternieren, wir haben gewonnen.
Ja, das...
Zwei Punkte.
Ja.
Zwei Punkte. Zwei Tore. Drei Punkte. Also ganz grundsätzlich ist schon mal nicht schlecht. Schon mal eine Verbesserung zu den Spielen davor, den beiden.
Ja, das auf jeden Fall. Aber das Spiel, das man aus der Vorrunde kennt, das war halt immer noch nicht da. Das hat alles noch nicht so gut zusammen.
Wir haben halt gepasst. Auch gegen den neuen Tabellenletzten gespielt.
Ja gut, das hat man natürlich gemerkt. Also es war irgendwie so eine Aufstellung, die halt sehr auf Sicherheit bedacht war. Wir hatten auch, muss man sagen, nicht wirklich viele Offensivaktionen, aber hinten war man halt bombensicher. Also ich meine, zweite Halbzeit, glaube ich, ein lächerlicher Kopfball von Ibisevic.
In der ersten Halbzeit, da stand es glaube ich noch 0-0, war dieser Schuss von Sakai, ja, so eine Bogenlampe an einen langen Pfosten dran. Es war schon gefährlich. Also, und Stuttgart hatte auch schon den einen oder anderen Konter. Na gut, das ist normal gegen uns. Aber ja, also wir haben uns schon schwer getan.
Also es stimmt schon, dass Stuttgart jetzt natürlich auch nichts Tolles geleistet hat, aber ich finde halt gerade vorne und in der zweiten Halbzeit, da ging irgendwie so wenig kreative Momente. Lewandowski auch wieder so ein Thema, hat man nicht viel gesehen. Also ich hatte mir schon mehr erhofft. Und ja, Schweinsteiger Alonso, das hat auch nicht so funktioniert.
Wie ja, das ist ja heute unser Titelthema sozusagen, ja. Würde ich sagen, gehen wir da nachher gleich noch richtig drauf ein, aber hast schon recht, Harmonie sieht anders aus. Ja. Aber ich denke halt, Pep wollte erstmal einfach so, ja, die Null steht und erstmal wieder Siege einfahren, egal wie. So ein bisschen hat das gewirkt. Und man muss ja auch sagen, gegen Stuttgart haben wir nie so überragend gespielt in Stuttgart. Letztes Mal, Johannes hat es gesagt, ist schon länger her, dass wir in Stuttgart mal 5-3 und 5-2 gewonnen haben. Da hat Miro Klose noch bei uns gespielt. Ja. Letztes Jahr haben wir auch erst in der 90. Minute oder Nachspielzeit durch Thiago Seidfalls hier dann gewonnen. Also von ja, dem her.
Aber ich weiß nicht, da kann man ja auch nicht so Brücken schlagen, nur weil wir gegen Stuttgart öfter mal nicht so gut gespielt haben. Dann spielen wir halt wieder nicht so gut. Also
man hätte sich halt den Befreiungsschlag, den es jetzt im Spiel danach gegen HSV gab, schon früher gewünscht. Weil eben die Rückrunde hat nicht so gut angefangen. Dann fährt man da nach Stuttgart, die im Tabellenkeller stehen. Und dann hätte man sich halt schon gewünscht, dass es etwas besser läuft. Im Endeffekt, natürlich haben wir gewonnen. Ganz sicher, standen besser. Aber ja, wie gesagt, es war halt auch gegen einen aus dem Keller.
Ja, gegen das Ergebnis ist gar nichts zu sagen, aber ich hätte mir halt irgendwie erhofft, dass vorne mehr Chancen rausgespielt werden und dass da schöneres Zusammenspiel entsteht. Ich meine, die Tore an sich waren ja auch wunderschön anzuschauen. Kann man ja nichts sagen, dieses Freistoßtor von Alaba und auch von Robben, das Tor.
Ja, dieses Freistoßtor.
Mega geil.
Ja, erstmal kurz vor der Halbzeit das Tor von Robben nach diesem Lupfer da von Weiser und dann voll ins lange Eck gehämmert.
Ich habe das gar nicht so richtig erkannt. Hat Weiser da noch jemand angeschossen?
Ja, oder? Der wurde schon noch berührt zwischendurch. Weil sonst so wäre er trotzdem angekommen.
Weil es immer so heißt, Assist Weiser und keine Ahnung, ja, doch, kam mir nicht so vor, als sollte der Ball da wirklich so hin.
Doch, der sollte da schon hin. So stark wurde da auch nicht abgelenkt. Und dann Robben hat es natürlich wieder... Ja,
ist mir schon klar, dass laut Weiser der Ball ins Kreuzeck sollte natürlich, aber...
Naja, nein! Weiß. Ja. Der hat den schon so vorlegen wollen.
Glaube ich auch.
Ja. Naja, gut, dass es wollte, ja. Aber und dann, kam natürlich perfekt.
Ja. Und dann zur Halbzeit ist ja Weiser in der Kabine geblieben. Und Müller ist reingekommen und Robben hat eher so den Außenstürmer, Flügelverteidiger, wie man auch immer man es sehen will, gespielt. Mhm. Und da hat man sich dann natürlich noch mehr erhofft, dass jetzt Chancen rausgespielt werden und so war es ja eigentlich nicht.
Auf jeden Fall, wenn Müller kommt, ist eigentlich immer mehr Alarm und Müller und Robben verstehen sich normal auch blind, wie man so schön sagt. Mhm. Aber es hat sich eigentlich nichts getan. Ganz im Gegenteil. Ich finde, zweite Halbzeit war ja noch weniger los als in der ersten. Ja,
tatsächlich hatten wir im ganzen Spiel nur 8 Torabschlüsse. Und das ist für uns eigentlich schon extrem wenig.
Ja, das hat man gegen HSV in 2 Minuten.
Ja, man muss halt sagen, die Chancen, die wir hatten, haben wir eigentlich eiskalt genutzt. Bis auf Lewandowski. Ja. Das ist halt wieder so ein Thema irgendwie. Ich finde, er kommt nicht so richtig.
Ja, diese eine Szene da bei der Ecke, wo er völlig frei zum Schuss kommt, der ist natürlich schwer zu nehmen, so Volley von der Ecke, aber naja, vielleicht hätte man ihn doch aufs Tor bringen können. Und dann die zweite Szene war halt, wo er eigentlich frei vorm Torwart zum Schuss kommt und ihn anschießt. Also den hätte er echt machen müssen. Mhm.
Ja, Lewandowski ist irgendwie ein schwieriges Thema. Er sagt ja selber immer, er macht jetzt halt auch die Drecksarbeit oder die Schwarzarbeit, wie er es gesagt hat. Aber ich finde, das hat halt bei Weitem nicht die Wirkung wie die Schwarzarbeit in Anführungsstrichen, die damals Mandzukic gemacht hat. Es ist einfach nicht so offensichtlich. Und dann fehlt er halt irgendwie immer dann doch vorne drin. Und wenn dann, ja, weiß nicht, also so ganz angekommen ist er nicht. Ich bin mittlerweile echt schon so in der Position, dass ich Mandzukic, der halt wirklich geil spielt, bei Atletico echt nachtrauer. Aber das hatten wir ja auch schon öfter.
Ja, und nicht ganz angekommen, also das ist schon noch milde ausgedrückt, würde ich sagen. Also ich finde, er ist noch nicht angekommen. Und noch ist, kann man eigentlich auch nicht mehr sagen, weil jetzt ist schon eine halbe Saison vergangen. Mhm. Und also ja, wenn ja, man aber 4-5 Spiele braucht, um reinzukommen, okay. Und das Spiel an sich an das Spielsystem gewöhnen muss. Aber in der ersten Hälfte Saison haben wir auch so dominiert, dann müssen einfach da mehr Tore durch den Stürmer
fallen. Ja, aber das war schon immer so, dass wenn da ein neuer Stürmer gekommen ist, die funktionieren fast nie sofort.
Ja, sofort. Also
ab der zweiten Saison läuft es dann meistens super.
Ja, war bei Gomez
auch
so.
Ja, und in der ersten Saison ist es immer schwer für die. Noch dazu ist es mit Pep, glaube ich, nochmal schwerer, weil er nicht so auf diesen Mittelstürmer-Typ steht.
Aber Mandzukic hat gleich funktioniert eigentlich.
Ja, das.
Aber bei Gomez gebe ich dir recht.
Aber er steht nicht so drauf, aber sie haben ihn ja extra geholt. Also das wird man sich schon vorher was dabei gedacht haben.
Ja, also, natürlich. Man hat erwartet, dass man einen der besten Stürmer der Welt holt, mit einer höheren spielerischen Klasse als Mandzukic. Und ich finde, davon sieht man Stand jetzt nichts.
Ja, aber das eben, also man hat schon geplant für ihn gehabt im System, aber der funktioniert nicht. Und
Also ich glaube schon, dass es funktionieren wird. Jetzt kommen dann spätestens zur nächsten Saison, aber ja, natürlich hoffe ich schon, dass es jetzt, wo es zu den wichtigen Spielen in der Champions League kommt und so, dass er dann da seinen Platz findet und auch wieder das Quäntchen Glück hat und so Dinger macht.
Ja, das hoffe ich auch, aber ich finde, es ist einfach zu wenig.
Ja, sehe ich auch so. Also kann man eigentlich nicht anders sagen. Ich finde auch, dass von ihm einfach noch mehr kommen muss. Aber ich meine, das merkt er auch selber. Sonst würde er ja auch solche Interviews nicht geben und seinen Standpunkt klar zu machen. Ich meine, im nächsten Spiel finde ich es eigentlich noch eklatanter. Wir gewinnen gegen HSV 2-0. Wer macht die Tore? Wer macht 2 Tore? Robben, Müller, Götze. Wer macht ein Tor gerade so? Lewandowski.
Ja, Mai.
Ja, nee, ist so.
Ja, ist schon so.
Er ist der gelernte Stürmer eigentlich von denen.
Im ja, aber er hat ja
noch Müller.
Ja, er hat ja auch nicht im Zentrum gespielt, sondern dann links außen. Wenn wir jetzt gleich zum nächsten Spiel kommen, dann verändere ich.
Sollen wir das gleich so schnell machen? Also noch vielleicht von jedem ein kleines Fazit zum Stuttgart-Spiel. Ich finde, es war kein wirklich perfektes Spiel, aber einfach auch kein schlechtes Spiel. 3 Punkte in Stuttgart auswärts finde ich einfach okay. Abartig geiles Tor von Alaba und auch schönes Tor von Robben. Für Alaba hat's mich sehr gefreut. Seine Kraft liegt einfach in Jesus. Führt kein Weg dran vorbei, oder wie seht ihr das?
Also ich glaube schon eher, dass K1 ihm die Kraft gibt.
Oh nein.
Also wirklich.
Bitte, jetzt, also erwähne das nicht. Das ist schon
David, wenn du jetzt hier zuschaust, K1 ist wirklich einer der schlechtesten Rapper Deutschlands. Such dir einen coolen Rap-Freund, aber nicht
K1. Bushido K1. Oder so.
auch nicht Bushido. Hör nicht
Bushido. Ja, jetzt cut hier.
Kusa Marsch oder was weiß ich. Aber nicht K1, David, bitte.
Ey, Moneyboy würde ja zu ihm passen. Was
Moneyboy. Den Swag auf.
Nee, also klar, die Punkte passen, kann man es nicht besser machen, aber mein Fazit vom Spiel ist, dass gerade in der Offensive, da muss ich was tun. Und auch.
Ja, klar, irgendwie die Kreativität fehlt schon so, oder hat genau. In diesem Spiel, wenn wir jetzt noch beim Stuttgart-Spiel sind und bei denen davor, hat da schon irgendwo gefehlt, ein bisschen ja. gefehlt.
Und, auch, finde ich, was man jetzt aus den ersten 3 Spielen sagen kann oder ein bisschen so das Gefühl hatte, Pep hat so ein bisschen ausprobiert und auch
und es hat das nichts hat nicht funktioniert.
Genau.
Ja, kann man schon so sehen.
Ich habe hier gerade ja, eine Live-Maske beim Basti gemacht, mit seinem Mikrofon gerichtet.
Irgendwie
Basti
so
ist so leise irgendwie.
Ich kann gar nicht sein. Ich schreie
Basti,
normal immer.
Du musst mehr schreien. Wie normalerweise. Das Beste. Basti und ich fliegen im Flugzeug nach London. Mega krasse Turbinenlärm. Alles total, total laut. Und dann drehen sich irgendwie so ein paar Leute vor uns um.
Nein, neben uns waren
neben
ja.
uns. Könnt ihr bitte leiser reden im Flugzeug?
Ich hätte am liebsten dann den ganzen Flug über eigentlich Fangesänge angestimmt, aber so gemein kann man ja auch nicht sein.
Keiner war so voll wie du, oder?
Die Eier nicht gehabt.
Ja, kommen wir zum nächsten Spiel.
Ja.
Da wird es ja jetzt dann schon weitaus schöner.
Ja, machen wir gleich mit nochmal die Aufstellung. Hat sich einiges geändert. Wir haben wieder eigentlich mit einer Viererkette gespielt. Badi Badstuber hat wieder von Anfang an gespielt. Er ist zurück nach wieder mal ewig langer Verletzung. Auch Rafinha nach seiner Verletzung ist wieder zurück, hat rechts gespielt.
Ja, aber wie war Badstuber zurück, hey?
Ja.
Also es war,
als ob er nie weg gewesen wäre.
Genial. Keinen einzigen Zweikampf im Spiel verloren. Sofort wieder seine geile Spieleröffnung gebracht. Ey, ihn einfach zu sehen, wie er mit seinen unbeholfenen Händchen, so hat er die Welt, die Hände immer so komisch rumrennt, da geht einem einfach das Herz auf. Bitte, hey, der darf sich nicht verletzen.
Ja,
Entschuldigung,
dieses,
das musste erstmal sein hier.
Ja, das Passspiel da hinten raus, das ist schon
super
einmalig.
Geil. Und da können wir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übersprungen, aber mit so einem Passspiel macht er einfach auch das Zurückfahren von Alonso oder Schweinsteiger ein Stück weit obsolet. Braucht man dann eigentlich fast nicht mehr.
Ja, jetzt machen wir kurz die Aufstellung. Ja. Also die Viererkette mit Bernat, Badstuber, Benatia und Rafinha rechts. Im Mittelfeld hat dann Schweini so ein bisschen den Alonso-Part übernommen und hat sich zurückfallen lassen und das Spiel aufgebaut. Und dann Alaba hat wieder etwas offensiver gespielt mit Götze so in der Mitte. Und ja, was komisch war, erstmal war, dass Lewandowski links außen gespielt hat, Müller im Zentrum und ja, Arjen Robben auf seiner angestammten rechten Seite. Ja, aber ja, wie wir gerade schon gesagt haben, das mit Badstuber, das macht schon so dieses Zurückweichen von Alonso oder Schweinsteiger bis zwischen die Innenverteidiger so ein bisschen überflüssig, ja.
Ja, aber man hat jetzt auch wieder anders gespielt als in den Spielen davor, dann mit einer Viererkette. Und die Spiele davor war es ja mehr diese Dreierkette, wo man dieses Zurückfallen dann vom defensiven Mittelfeldspieler nötiger ist.
Ich glaube, wen man auch echt unterschätzt, ist hier Rafinha. Letztes Mal haben wir ja schon gesagt, wenn Rafinha spielt, kassieren wir fast keine Tore. Und jetzt schießt man sogar auch noch Tore, wenn er spielt. Es war einfach super geil, Rafinha, Ribéry und Badstuber wieder zu sehen. Und auch so
so über die rechte Seite, das hat er echt super funktioniert in dem Spiel wieder.
Wie man auch rausheben muss, auf jeden Fall, war Götze. Selten habe ich ihn so geil gesehen wie in dem Spiel. Nicht nur wegen seiner zwei Tore, da fand ich es übrigens interessant. Normalerweise ist Götze immer einer, der so extrem präzise, aber nie festschießt. Und das waren zwei Tore, wo er beides mal einfach voll drauf gehalten hat. Einmal dieser Abpraller, hält voll drauf, und einmal das letzte Tor, der Distanzschuss, auch voll drauf gehalten. Ja. Vielleicht war das wirklich das Essen gehen, wo war er mit Pep?
Ich glaube beim Asiaten.
Beim Asiaten, genau.
Das hat ihn gestärkt.
Er hat eh schon zu Götze gesagt, Pep, du darfst nicht so viel rennen, hat Pep zu Götze gesagt. Jetzt hat er wahrscheinlich gesagt, hau einfach voll drauf, hör auf mit dem Ziel, einfach voll drauf.
Zeig einfach, dass du besser bist als Messi.
Genau, ja. Nee, aber Götze fand ich echt eine Spitzenleistung von ihm, war super, hat immer wieder das Spiel schnell gemacht. Und das ist eigentlich das, was mir gefehlt hat. Ihr habt es ja auch gesagt, keine Torchancen kreiert. Und jetzt haben wir das Spiel viel schneller gemacht. Und zwar Schweinsteiger, Badstuber und Götze. Das war irgendwie so eine geile Linie, einmal quer in der Mitte durch. Und jeder hat versucht, das Spiel schnell zu eröffnen.
Fand ich super. Wenn man dann gegen HSV spielt, der einfach komplett von der Rolle ist, dann sieht natürlich alles wieder schön aus.
Ja,
hätten wir auch Robben alleine auf den Platz stellen können, hätte auch noch gewonnen wahrscheinlich, so ja, wie der da durchgegangen ist
das
vorne.
Das war doch also auch wieder ein Coaching-Fehler vom HSV, oder? Das kann er doch nicht machen. Diese 12-jährigen Außenverteidiger, ja, da auf beiden Seiten auch noch, die drei Bundesligaspiele haben, kannst du nicht dagegen Robben stellen und die anderen, die da vorne rumspringen, Müller und Götze. Dann hat er mit zwei Stürmern angefangen. Es war ja also ein sehr offensiver. Ja, sie sollten wahrscheinlich ja schon eher verteidigen, aber normalerweise das, also ich sehe das als großen Fehler an.
Das Interview vom Spiel ist in der Retroperspektive fast schon Satire. So, ja, wir sind hier gekommen, um was zu wagen. Wir sind in der Position, der FC Bayern ist gerade nicht so stark. Wir können hier gewinnen. Wir fahren hier hin, um Punkte zu holen. Und danach so, oh.
Ich habe mich auch so ein bisschen an das Rom-Spiel erinnert, ja, gefühlt, so dieses eben taktisch sich so einzustellen, offensiv versuchen, selber was in die Wege zu leiten und dann einfach so kann in die Falle zu treten. Ja.
Ja, war auch ähnlich. Und beim HSV, es ist ja weit und breit bekannt, wenn die erstmal 2-3-0 zurückliegen, dann haben die auch selbst keinen Bock mehr.
Ja, aber eigentlich auch nur gegen uns, oder?
Das war ja wirklich, das ist natürlich, ja, das passiert nicht so oft, dass die so hoch verlieren. Aber das ist halt die typische Mannschaft, die dann keinen Bock mehr hat.
Ja.
Die haben einfach keine Moral. Ja.
Trotz Joe Zinnbauer, der hier in der Hinrunde das 0-0 gegen uns rausgeholt hat.
Ja, sein erstes Hallo, Spiel.
Ja, da habt ihr noch gesagt, ja, jetzt mit neuen Trainer. Weil ich noch gemeint habe, ja, war das schon wieder für ein Kick von uns. Ja, aber vielleicht muss man das auch so sich im Hinterkopf bewahren, dass der HSV halt auch jetzt keine Top-Mannschaft ist einfach, ne?
Ja, natürlich ist der HSV keine Top-Mannschaft, aber wir haben vorher halt auch nicht unbedingt nur gegen Top-Mannschaften gespielt und keine so gute Leistung abgeliefert und jetzt hat einfach mal wieder alles gepasst und ich denke, das war einfach jetzt ein wichtiger Zeitpunkt und eine wichtige Situation, kurz vor dem ersten Champions-League-Spiel im Achtelfinale und so, mal wieder einen Kantersieg zu haben, ein gutes Gefühl zu kriegen, alle tanken schön Selbstvertrauen. Ganz wichtig, die Comebacks von Rafinha, Ribéry und Badstuber. Und dann läuft es schon. Sollen wir vielleicht die Tore mal so ein bisschen chronologisch durchgehen? Da ist schon meine erste Frage. Hättet ihr den Elfmeter gegeben da für Müller?
Ja, es gab ja im Nachhinein einige Diskussionen, wie ich so mitbekommen habe. Aber für mich war das eigentlich schon klarer Elfmeter. Es war innerhalb des Strafraums für mich, zumindest der Arm. Und ja, der hatte einfach nichts zu suchen. Elfmeter.
Ja gut, da bräuchten wir jetzt hier einen anderen Podcast, Colinas Erben, aber es ist ja auch wohl so, dass eine Absicht zu gegeben sein muss und wenn man aus einem Meter Entfernung angeschossen wird, kann es die eigentlich
naja,
fast nicht geben.
Also ein Meter war es jetzt nicht, waren schon ein bisschen mehr.
Ja, aber und, weißt du, was ich meine?
Ja, weiß ich schon. Aber wenn der Arm einfach so weit abgestreckt ist, dann ist da immer ein bisschen Absicht dabei.
Also ich fand auch, dass
weil die Abwehrspieler sind so dazu aussah angehalten. Du siehst ja, wie manche Abwehrspieler, keine Ahnung, bei Sergio Ramos oder so, bei Piqué fällt mir das immer auf, dass die immer die beide Arme hinter den Rücken tun. Das ist zwar auch nicht schön und der Sinn der Sache, aber so kannst du es halt verhindern. Und wenn du da so reingehst und der Arm steht so weit ab, dann musst du halt damit rechnen, dass da auch der Ball dagegen fliegt.
Das ist zwei von den typischen Bewegungen in Spanien. Einmal Hände hinterm Rücken, wenn der Ball hoch reinkommt und dann, wenn sie reden, Hand vor Mund, dass ja die Lippen die sich nicht erkennen können. Das stimmt, das ist jedes Mal so. Also ihr hättet den Elfmeter.
Ja, gegeben. Also ich auf jeden Fall.
Ja, es wurde ja nachhinein gerade so auch Sky-Berichterstattung eher so hingestellt, als wäre das ein ungerechtfertigter Elfmeter gewesen. Aber dann halt einfach geil verwandelt von Müller.
Ja.
Ich mein Gott, wenn der Torwart in die Richtung springt, hat er natürlich, aber Müller behauptete immer, er guckt den Torwart aus. Momentan klappt das ja auch immer.
Ja, das behauptet er so lange, bis mal einer hält.
Ja, und auch das zweite Tor hieß es dort eben, dass es eigentlich ungerechtfertigt war, weil beim Schuss von Müller Lewandowski dem Torwart im Abseits stehen die Sicht geraubt hat. Und dann staubte danach Götze diesen hohen Ball ab.
Ja, das habe ich jetzt so gar nicht mitgekriegt und deswegen auch nicht so genau in Erinnerung, wo Lewandowski, weil während des Spiels haben sie es ja nicht gesagt.
Genau.
Sonst hätten sie ja Wiederholungen gezeigt. Das haben sie dann nachher halt erfunden, damit der HSV nicht so schlecht dasteht.
Oh.
Aber es war halt auch wieder geil von Müller gemacht.
Voll.
Er zieht dann nach innen und zieht mit links ab und Torwart kann ihn nicht festhalten, dann kommt halt Götze und hämmert ihn voll rein.
Auch ungewöhnlich für Müller, so von außerhalb vom Strafraum zu schießen, hat er jetzt schon auch, dann ist das letzte Tor von Müller war ja auch außerhalb vom Strafraum, ähnliches Tor, wie er es bei der WM gemacht hat. Also er wird immer flexibler. Müller ist einfach ein Wahnsinn. Und hier, was ich noch sagen wollte, die Flanke, die zum Elfmeter geführt hat und auch vorher geiles Zusammenspiel, kam auch von Rafinha, der mit Robben da echt gut zusammengespielt hat, fand ich.
Ja klar, der ist da auf der rechten Seite, wenn Lahm da nicht spielt, ist er einfach der beste Mann und der muss da spielen. Egal, was man jetzt von ihm hält, dass er vielleicht nicht Weltklasse ist, aber bei uns ist er da der Richtige oder der Beste, den es gibt.
Ich finde ihn aber auch nie wirklich schlecht.
Er ist nie Leistung wirklich ab. Schlecht, aber er ist auch, ja, ich will nicht sagen, nie wirklich herausragend, aber irgendwie so ein bisschen zur Weltklasse fehlt ihm schon.
Ja, natürlich. Du kannst ihn nicht auf eine Ebene wie Lahm oder vielleicht wie Alaba heben. Aber weit weg davon ist er auch nicht, finde ich einfach. Er tut uns einfach total gut.
Wie heißt es immer so im Kicker? Internationale Klasse.
Ja, genau. Und dann das 3:0 von Robben. Da hat es mich so gewundert, weil das war das Tor? Ja, das war schon das Tor aus relativ großer Distanz, das 3:0, gell? Weil da habe ich jetzt sofort gesagt, ja, der ist abgefälscht, aber da geht irgendwie keiner drauf ein, weil der Ball wäre nie so ins Tor gegangen, wenn der nicht komplett abgefälscht gewesen wäre.
Aber war schon abgefälscht.
Das habe ich gar nicht so gesehen. War auf jeden Fall ein geiles Tor wieder.
Genau, das hat mich irgendwie keiner erwähnt und niemand hat es gesagt, aber der war wirklich abgefälscht vom Verteidiger, so aus total kurzer Distanz und dann dreht er sich halt so schön.
Er hatte halt auch wieder total viel Platz da so zum Schuss zu kommen und alles, also ist dilettantisch verteidigt.
Tödlich gegen Robben mit seinem linken Fuß und das Schlimme ist, er hat jetzt auch noch einen rechten Fuß bekommen. Wow, muss man sofort die Schuhe putzen.
Ja.
Zweite Halbzeit.
Haben sie auch gleich, hat der Schwani nachher im Interview gesagt. Den rechten Fuß hat er ja eigentlich nur, damit er nicht umfällt.
Wenn er jetzt noch anfängt, mit rechts Tore zu schießen. Ich habe so einen geilen Comic gesehen, der heißt Robben Street irgendwie aus England oder so. Da ist so eine Straße, die führt auf der rechten Seite so lang. Da gibt es eine Abzweigung nach links, da steht dann ein Wegweiser Goal. Und dann eine Abzweigung nach rechts, zur Grundlinie steht ein Wegweiser Assist. Also egal, was er macht, Assist.
Das habe ich auch gesehen.
Ich habe sehr gelacht.
Ja, aber das war halt auch wieder dilettantisch verteidigt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, aber halt auch einer von diesen jungen Götz oder wie der hieß. Und der hat ihm einfach so viel Platz gelassen. Der hat halt nur versucht, die Innenbahn zuzumachen. Aber ja, wie dieser Comic schon sagt, wenn er außen vorbeiläuft, ist es halt ein Assist. Aber jetzt trifft er halt auch noch, hat damit rechts ins kurze Eck geschossen und Drobny auf dem falschen Fuß erwischt. Der hat auch gedacht, der bringt die Flanke oder geht ins lange Eck und dann war er halt drin.
Na gut, das erwartet eigentlich so ungefähr jeder, gell?
Ja,
dass er halt zumindest abgibt, aber nicht aufs Tor schießt.
Ja.
Wirkte trotzdem halt irgendwie unfreiwillig komisch.
Ja, sah nicht gut aus.
Ja, und dann Müller mit einem sehenswerten Weitschusstor.
Ja.
Geil gemacht, einfach direkt abgezogen. Hat mich sehr gefreut für ihn. Er wirkt einfach auch so abgeklärt mittlerweile. Ja, und dann durfte Lewandowski, der eigentlich gelernte Stürmer, auch mal.
Ja.
Nein, Abstauber, also nicht Abstauber, aber da stand er halt da, wo ein Stürmer halt stehen muss. Man passt auf ihn und er schiebt ihn rein.
Wie seht ihr das eigentlich bei dem Götze-Tor? Weil da habe ich mir schon gedacht, da ist doch eigentlich auch so eine klassische Situation gewesen, wo so ein der Stürmer halt steht und abstaubt.
Absolut, das wäre die Position, wo Gomez gestanden wäre.
Aber.
Ja, gut. Aber Hauptsache, da steht jemand. Absolut. Egal, wer da steht.
Und für Götze hat es mich auch gefreut, weil er jetzt gerade schon wieder so, ich das Gefühl hatte, dass die Formkurve wieder so ein bisschen runtergeht und jetzt zeigt er wieder, was er kann. Freut mich einfach.
Jo. Ja, dann hat Ribéry, nachdem er auch sein Comeback gefeiert hat, noch ein Törchen gemacht, das 7:0.
Wobei das geil war von Lewandowski davor. Wie er den Ball angenommen hat, durchgegangen, eigentlich perfekt verarbeitet, aber macht halt das Tor dann wieder nichts. Ribéry staubt ab.
Ja, genau. Ja, das sind halt die Szenen. Lewandowski wieder so relativ frei vom Torwart und macht ihn dann halt nicht. So Dinger muss er halt dann machen.
Ja, bleibt nur zu hoffen, dass es halt dann bald mal macht in Zukunft regelmäßiger wieder.
Ja, müssen einfach mal ein gutes Restaurant raussuchen, wo er mal mit Pep hingeht. Dann klappt das auch wieder.
Ja, der frisch gekürte Fußballer des Jahres in Polen zum 4. Mal hintereinander. Aber gut, oh Gott, ich habe jetzt was gesagt, da gibt es ja sonst keinen. Wojciechowski, wie sie alle heißen, ich lasse natürlich nicht unter den Tisch fallen. Ja, aber ich finde es interessant, dass Pep ihn auch einfach die ganze Zeit immer spielen lässt, muss man ja auch sagen. Also er weiß natürlich, scheint schon zu wissen, was er auch an ihm hat. Weil, boah, keine Ahnung.
Ja, aber welche Alternative wäre dann Pizarro zu bringen?
Oder? Ja, Müller, aber Müller, so wie es am Anfang war.
Oder Götze, mein
Ding. Aber bin ich jetzt auch mal gespannt, wenn Ribéry jetzt wieder zurück ist, ob er dann vielleicht mal Lewandowski rauslässt. Weil er hat ja jetzt auch die ganze Zeit gespielt, dass er vielleicht dann gegen Donetsk auf der Bank sitzt. Könnte ich mir schon vorstellen.
Ja, das wird eh mega interessant, wenn mal alle wieder da sind.
Ja, wenn es jemals passieren wird.
Aber ja, lass mal Lahm, Thiago, Xavi oder so da sein, dann ist aber noch eine ganz andere Sache.
Kann man mit 11 zentralen Mittelfeldspielern spielen.
Dann ist aber Pep glücklich.
Und ihr hättet dann Müller, Götze, Robben oder wie im Sturm ohne Lewandowski, wenn jetzt noch Ribéry verletzt war in den letzten Spielen?
Ja, man hat immer eine Alternative zu Lewandowski. Also hätte man schon machen können. Er hätte wieder Alaba auf links setzen können, Lewandowski draußen lassen, er hätte Bernard weiter vorne links spielen lassen können.
Ja, aber das ist ja
Götze, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja, ich sag
gar nichts gegen.
Aber
und du würdest ihn einfach immer vorne reinstellen.
Ja, also vielleicht, es stimmt wahrscheinlich schon, das, was Lewandowski auch selber sagt und was wir auch schon erwähnt haben, dass er halt viele Arbeiten im auch mehr vor dem Strafraum übernimmt und dadurch halt nicht da vorne so drin stehen kann. Vielleicht müsste da der Pep auch einfach ein bisschen anders einsetzen, als das jetzt tut. Also
Pep knows best. Der wird schon wissen. Ja, ja.
Ja, aber es ist schon so, dass der Pep da noch ausprobiert. Ich glaube auch, dass er nicht die richtige Position für ihn gefunden hat. Das also, ist schon so, sonst. Wenn er die richtige Position gefunden hat für ihn, dann wird er auch treffen.
Dann sitzt du auf der Bank.
Nee. Also ich finde es halt schon, klar kann man so spielen, wie ihr gesagt habt, aber ich finde es schon immer so einen klassischen Stürmer, wie es eben der Lewandowski ist vorne drin, sollte auf dem Platz sein und dann so eben Götze sehe ich eher dahinter und auch Müller zum Beispiel sehe ich weniger als klassische Sturmspitze vorne drin wie Lewandowski. Und ja, Robben ja sowieso auf dem Flügel, eben Ribéry war jetzt verletzt, also wäre für mich dann schon Lewandowski vorne da fast alternativlos und eben, wir haben ja da auch dann in der Hinsicht nur für mich als wirklich so, ja in Anführungsstrichen 1:1 Ersatz Pizarro auf der Bank, alle anderen Spieler sind nicht diese Position einfach für mich.
Ja, als typischer Mittelstürmer, klar, gibt's nur die beiden. Aber ja, die Frage ist halt immer, ob du den brauchst. Gegen tiefstehende Mannschaften, wie ja die meisten sind, braucht man ihn nicht unbedingt. Da brauchst du schon eher so einen beweglichen Mann wie Müller, der halt irgendwelche Räume läuft, die kein anderer sieht oder so.
Na gut, aber wenn Lewandowski nicht da ist, kannst du ja zum Beispiel hohe Flanken quasi sparen.
Genau. Na gut, bei Müller.
Ja, aber Lewandowski macht jetzt auch momentan auch nicht irgendwie Kopfballtore oder so. Das war halt die Mandzukic-Waffe noch, die wir hatten.
Ja, aber er macht sie auch nicht, weil man auch gar nichts probiert oder darauf hinspielt. Das ist
ja, und ja klar, man muss natürlich auch sagen, so Charaktere wie Robben, die halt selber den Torabschluss erfolgreich suchen, nehmen natürlich auch so ein bisschen Spieler wie Lewandowski das Futter weg, so. Klar. Spieler wie Ribéry gehen eher durch und passen dann in die Mitte und bereiten ein Tor vor. Und der Robben ist ja eigentlich fast schon ein Stürmer. Also torgefährlichster Mittelfeldspieler aller Zeiten in der Bundesliga. Ein Tor nach dem anderen. Es ist einfach der Wahnsinn.
Ja. Ja gut, und dann wollen wir das letzte Tor nicht verschweigen. Kurz ja. vor Ende, nach Vorlage oder nach Schuss von Pizarro, macht dann Götze noch das 8:0.
Das fand ich super. Fest drauf, eigentlich für mich das schönste Tor sogar.
Ja. Auch, ja, wie schon gesagt, dass Götze mal zwei Buden gemacht hat, bringt ihm hoffentlich mal wieder ein bisschen Schwung. Und ja, eben hast du gesagt, gegen Stuttgart hatten wir nur 8 Torschüsse, gegen HSV waren es 25.
Ja, schon, das zeigt ja schon, gut, zeigt, wie schwach der HSV ja, ist, zeigt ja. aber auch, dass wir besser waren.
Ja,
ja, was bleibt zurück nach dem Spiel? Ich fand es wirklich ein hochinteressantes und für uns wichtiges Spiel. Genial, was Bart Stuber da geleistet hat, nachdem er erst so kurz wieder da ist. Es lässt echt hoffen und beeinflusst tatsächlich, glaube ich, auch die ganze Sache im Mittelfeld. Also Bart Stuber fand ich eine herausragende Persönlichkeit in dem Spiel tatsächlich.
Ja, das ist halt jetzt dann auch die Frage, ob Schabi jetzt wieder zurückkommt sofort gegen Donetsk, wenn er, falls er wieder fit ist. Er ist ja mitgeflogen. Im
Abschlusstraining
mitgemacht. Ja, er ist dabei. Aber wenn jetzt Bart Stuber spielt und Schweini, das hat ja gut funktioniert. Schweini dann nicht ganz so zurückfallend defensiv wie Xabi Alonso. Dafür macht Bart Stuber mehr öffnende Pässe. Es könnte oder hat ja gegen Hamburg gut geklappt. Könnte auch in der Champions League eine Waffe sein. Ist halt jetzt die Frage, wie auch unsere Erfolgsfrage, ob die beiden Schweini und Xabi Alonso zusammen spielen sollen, können, dürfen, müssen.
Ja, das wird die zentrale Frage sein. Zumal jetzt halt Schweinsteiger wirklich, fand ich, in dem Spiel herausragend war. Er hat das komplett dominiert, hat öfter mal geile, auch so hohe Bälle auf die Außen verteilt, so ein bisschen zusammen mit Bart Stuber, schnelle, tolle Chancen kreiert.
Das Spiel ist halt dann auch schneller, nicht so statisch.
Ja, es war also, weil viel besser.
Wir haben ja schon gesagt, der Xabi Alonso, der steht eigentlich nur im Mittelkreis, mal 5 Meter vorne, mal 5 Meter hinten und spielt die Pässe nach links und wieder nach rechts. Das ist schon sehr statisch. Wenn du dir Spiele von denen von den letzten 10 Jahren anschaust, ist wahrscheinlich diese, da wo der auf dem Platz rumgelaufen ist, bei jedem Spiel gleich.
Wahrscheinlich müssen sie wegen ihm, haben sie in Madrid immer so einen Mittelkreis, den Rasen erneuern müssen, weil er immer so wund liegt wie im Torwart.
Ja. Nein, keine Ahnung. Und mit Schweini ist es einfach, der geht viel mehr Wege.
Ja, ich habe mich, ja.
Und es geht auch alles schneller.
Schweini ist da in der Sicht auch variabler. Er geht auch mal vorne rein und kann einfach überall sein, sage ich mal. Wie du gesagt hast, Alonso ist relativ beschränkt in seinem Radius oder in seiner Wirkungsstätte. Ich habe mich einfach auch gefreut, weil halt, ich finde es natürlich geiler, wenn der Fußballgott Schweinsteiger spielt und als das Alonso spielt, den wir jetzt halt hier aus dem alten Teil geholt haben quasi und der bei uns halt so auf Probe spielt und einfach keine Historie hat. Deshalb fand ich es jetzt super und ich bin gespannt, wenn er jetzt wirklich gegen Donetsk nicht spielt, könnte es schon so ein Momentum geben, dass er auf einmal so ein bisschen rausfällt aus dieser Rotation.
Ja, man muss auf jeden Fall sehen, Alonso, wenn er gut spielt, muss auch nicht laufen, weil er spielt einfach von da, wo er steht, den genialen Pass.
Ich wollte gerade schon sagen, eigentlich muss jetzt der Basti kommen, der ihn ja in der Hinrunde mit seinen 3 Milliarden Pässen in einem Spiel genau so mega abgefeiert hat.
So ist es ja auch einfach. Wie gesagt, er muss nicht laufen. Er spielt den Pass einfach von da, wo er steht, perfekt und fertig. Also,
ja, im besten Fall ist es so, ja, das stimmt.
Wobei es dann natürlich gar nichts gibt, da kann ich ihm rum nicht widersprechen, da schlägt in jedem von uns, denke ich, eher das Schweinsteigerherz, aber schön wäre es auch, aber was ja leider nicht funktioniert hat, muss man auch sagen, und ich finde, das ist auch im Hamburg-Spiel jetzt irgendwie, ja, eine Essenz ist es nicht, weil es ist, wie gesagt, immer schwer, wenn der Gegner so untergeht, dann da Schlüsse zu ziehen, aber man hat eine andere Taktik gespielt als in den ersten 3 Spielen, es hat nicht Schweinsteiger und Alonso gespielt und es hat geklappt. Also von daher, da muss der Pep sich noch was einfallen lassen.
Ja, dann fand ich noch bemerkenswert, bevor der Felix Schad schon mit den Erfolgsfrage rufen, Götze eben, hat mir total gut gefallen, hat das gemacht, was ich von ihm erwarte, mal das Dribbling gesucht, hat sich auch einmal richtig schön durchgesetzt. Ich glaube, das war kurz vorm Tor von Robben, dass er da den Ball so ein bisschen durchgestolpert hat, aber er hat es halt geschafft. War einfach gut und natürlich Arjen Robben in bestechender Form. Immer einfach brandgefährlich, einzigartig in der Welt. Keiner bewegt sich so wie er, keiner ist so wie er. Mega interessantes Interview, werden wir auch verlinken im Guardian, ganz ausführlich, ganz spannend, beschreibt er so, wie es unter Mourinho war, wie es mit Pep ist, seine Position, wie es ihm so geht. Immer, was auch krass ist, in jedem Interview, oder halt er erwähnt immer von sich selber aus, das Spiel der holländischen Nationalmannschaft gegen FC Bayern, das war, glaube ich, eine der idiotischsten Aktionen, die der FC Bayern jemals gemacht hat, als er da ausgebuht worden ist. Solche Sachen. Unbedingt lesen das Guardian-Interview mit Arjen Robben. Wir verlinken es dann euch auch in den Shownotes. Und halt, ja, Götze Robben fand ich genial. Nicht, dass Müller dagegen abfällt, aber ja, fand ich bemerkenswert. Super Spiel.
Robbens Lobeshymnen kann man nur einstimmen. Also ja, je länger die Saison geht und mehr man sieht, umso öfter denke ich mir, ja, hier Weltfußballer Robben. Also es ist.
Ja, Ronaldo hat enttäuscht jetzt das Spiel.
Es ist wirklich Wahnsinn. Ja.
Es ist einfach ein Hochgenuss, ihm beim Fußballspielen zuzuschauen. Und obwohl jeder genau weiß, okay, in dem Fall jetzt nicht, er hat ein Tor mit rechts gemacht, aber jeder weiß genau, ja, aber
das andere mit links
auch, was er macht und wie er ist, aber man hat einfach dagegen anscheinend keine Chance und kein Mittel. Aber jetzt, der Felix hat es ja schon toll übergeleitet. Kommen wir zur Erfolgsfrage. Wir haben euch gefragt, Felix, lies mal vor, was wir gefragt haben.
Ja, Basti und Schabi auf der Doppel-6. Kann das funktionieren? Welche Spieler seht ihr in Zukunft im zentralen Mittelfeld beim FC Bayern?
Mach doch mal gleich mit dem ersten Facebook-Kommentar, weil das sind die längeren. Ich lehne mich zurück und mach die Twitter-Kommentare.
Der erste ist ganz kurz. Der Maxi schreibt: Ich glaube nicht, man sieht es ja an den Ergebnissen. Also er glaubt nicht, dass sie zusammenspielen können.
Gut, harte Aussage, weil so oft haben sie ja auch noch nicht zusammengespielt. Aber es ist, glaube ich, schon ein Duell eher um eine Position, weil ja auch Schweinsteiger gesagt hat jetzt danach, dass er die Xabi-Position haben will oder dass er da spielen will. Also ich glaube schon, dass es so ein Duell ist und ich glaube eher, dass sie sich in Zukunft, wenn wieder alle da sind, abwechseln werden. Ich glaube, wir werden sie nicht oft zusammen sehen, wenn Lahm, Thiago, Martinez etc. wieder da sind.
Ja, da wäre so ein Spielertyp wie Thiago, der geht auch so ab. Also
wäre erfrischender.
Ja. Ja. Den brauchen wir vorne für die Kreativität.
Es ist halt so, wir werden so spielen, irgendwo habe ich es auch gelesen, so ein bisschen wie Zeiten Van Bommel, Schweinsteiger. Van Bommel geht weiter hinter, wie Alonso jetzt auch, und Schweinsteiger ein bisschen weiter nach vorne. Aber da ist er meiner Meinung nach gut, aber nicht Weltklasse und so ein bisschen verschenkt. Da ist jemand wie vielleicht Thiago oder Kroos schon noch einen Ticken stärker, finde ich, an dieser Stelle.
Ja, ich sehe den Schweinsteiger auch eher so als diesen defensiven Part, der die Bälle verteilt, aber halt anders, schneller vielleicht als Alonso und das halt ein anderer davor spielt. Wobei die sich dann auch abwechseln können und Schweinsteiger mit vorgehen kann, was Alonso ja eigentlich nie macht.
Ja, und das war halt einfach auch wieder so erfrischend, dann Bartstuber zu sehen, der den Weg, weil er es kann, über den Mittelfeldspieler die Doppel-6 nicht gehen muss. Und die einfach überbrückt mit einem harten, präzisen Pass. Boateng versucht es auch immer mehr, aber kann es nicht so wirklich. Benatia, keine Chance. Kann es bis jetzt meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Nee.
Ich komme mal zum nächsten. Bei Twitter der Lupus 2047. Ja, kann es. Sie müssen sich nur zusammen einspielen, dann klappt das schon. Ich denke, wenn sie beide abwechselnd nach vorne gehen, wird es für den Gegner schwer, sie zu stoppen. Und so wird unser Offensivspiel noch unberechenbarer. Ja, stimmt schon, aber sie sind sich halt wirklich sehr, sehr ähnlich. Und haben halt beide diese Stärke eigentlich auch im Ball halten und Spiel wie so ein Metronom den Takt vorgeben. Und dabei machen sie es halt oft dann leider auch langsam. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass wir besser dran sind, wenn nur einer von beiden spielt oder einer von beiden diese Rolle interpretiert.
Ich würde da gleich mal den nächsten Kommentar, weil der darauf eingeht, vorlesen. Vom Ralf Heuer. Wie der Vergleich der beiden letzten Bulli-Spiele gezeigt hat, macht der Verzicht von Alonso gegen spielschwache Gegner das Spiel schneller. Die Doppel-6 macht aus meiner Sicht Sinn gegen Gegner, gegen die man defensiv ausgerichtet agieren will, beziehungsweise wo über Ballkontrolle das Spiel aufgezogen werden soll. Mittlerweile ist bekannt, wie man gegen Alonso spielen muss, da ist eine Pause sinnvoll. Zukünftig sehe ich doch Martinez und Heuberg jedenfalls langfristig betrachtet. Und das, was er jetzt, deswegen habe ich es jetzt vorgezogen beim Vorlesen, man hat es zwar jetzt noch nie gesehen, dass der Pep das gemacht hat in seinem Spielsystem, ich sehe es aber ähnlich, dass es vielleicht mal Momente geben wird, wo es sinnvoll sein kann, wirklich mal wieder so defensiv zu spielen. Ich kann es mir allerdings im Moment gar nicht vorstellen, dass es der Pep machen wird, irgendwie.
Ja, weil seine Waffe ist ja eigentlich immer das schnelle Gegenpressing oder das Gegenpressing. Und dafür brauchst du keinen Alonso eigentlich. Alonso und Schweinsteiger sind Leute, die ja so halt, also Alonso gerade eher so ein klassischer Abräumer halt, der oft wie so eine Art Libero nochmal vor der Abwehr steht.
Ja, aber es ist eben, man hat es ja wieder gesehen gegen Wolfsburg. Ja. Manchmal muss man halt vielleicht auch sein gewohntes System mal ändern, wenn es der Gegner fordert. Und dann ist, wie er halt schreibt, dieses sich defensiver einzustellen und nicht selber über kompletten Ballbesitz das Heft in die Hand zu nehmen, vielleicht mal ein probates Mittel.
Felix macht doch vielleicht die nächste.
Ja, der Simon schreibt, ich denke auch nicht, dass die beiden gemeinsam funktionieren. Schon eher Schweini und Sebastian. Anmerkung der Redaktion, Rode. In der Zukunft sehe ich dort Thiago und eventuell Kimmich, wenn er sich stark entwickelt. Natürlich dauert es noch eine Weile, bis er an die Qualität eines Schweinsteigers herankommt.
Kimmich kann ich gar nicht einschätzen. Das muss man erst mal spielen sehen.
Ja, klar, da kann man nicht viel zu sagen. Wird sich auch wieder erst gewöhnen müssen, ist noch jung. Vielleicht klappt es so gut wie bei Rode, dass er relativ schnell reinkommt. Aber ja, er meint eher Schweini und Rode passen zusammen. Interessant.
Da finde ich eher dann, ich weiß jetzt nicht, wie er das gemeint hat, aber Schweini und Thiago. Aber Thiago natürlich jetzt nicht auf den Positionen, auf denen jetzt Schweini im Hamburg-Spiel gespielt hat, halt genau, dann. Oder Alonso. Sondern eher, wie es jetzt vielleicht in den ersten drei Spielen, wo Alonso und Schweinsteiger gespielt haben, Alonso hinten, Schweini vorne, dann eher halt Schweini eher defensiv und Thiago mehr in der Offensive.
Tatsächlich finde ich, ist Rode fast schon, wäre dann fast schon so eine Art Ersatz für Schweinsteiger, weil Rode sich auch eher weiter hinten, eher auf der 8 als auf der 6, hat auch so ein kleiner Terrier. So.
Auf jeden Fall eher defensiv.
Ja. Übrigens, gerade hat unsere Lampe ja wieder mal schön rot geblinkt und das war der Lookinger, der sagt, danke Erfolgsfans, ich freue mich sehr über eure Unterschriften, eure wie Uitzau. Servus
Lookinger. Muss man doch noch unterschreiben,
oder? Ich unterschreibe nur hier diesen Deckel. Alles andere, das wäre zu viel. Ich mach mal weiter. Der Herr Power, auch geiler Name. Mit den Diagonalbällen und der Spieleröffnung vom Bartstuber würde der Schweinsteiger wohl nicht nur gegen Hamburg reichen. Damit meint er wohl, dass wir nicht zwei so defensive Spieler brauchen, sondern dass Schweinsteiger reicht und Alonso eigentlich dann
überflüssig ist. Ja, genau. Haben wir eigentlich eben auch schon gesagt.
Genau, Badeschuber könnte da echt ein total interessantes Puzzleteilchen sein, weil wenn wir hier fertig sind, dann werde ich euch fragen, wie ihr es machen würdet.
Oh.
Dann wird's richtig hart. Nein.
Der Julian Grunewald. Alonso und Schweini nebeneinander entwickeln, finde ich, zu wenig Druck nach vorne. Auf lange Sicht glaube ich, dass Thiago und Martinez nebeneinander spielen werden. Martinez kann für drei verteidigen und Thiago kann so perfekt sein Spiel aufziehen. Ja, auch interessant, so zu sagen, ja, weder noch, keiner von beiden.
War ja so ein bisschen Zukunftsausblick.
Ja, Alonso ist schon alt, wird höchstens 2 Jahre noch da bleiben, denke ich.
Ich hoffe, dass der jetzt halt sein Ding fertig macht und dann noch ein Jahr bleibt vielleicht oder so.
Ja.
Aber eher auch als Backup. Ich glaube, wir müssen da jetzt echt einen Umbruch einleiten.
Ja, Schweini ist auch nicht mehr der Jüngste. Alle drei sind verletzungsanfällig, wenn ich jetzt Martinez, Thiago und Schweini sehe. Also die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei gleichzeitig fit sind, ist leider relativ gering.
Und hier, Schweinsteiger hat seinen 2016 auslaufenden Vertrag immer noch nicht verlängert und sein Biograf hat gesagt, dass er glaubt, dass Schweinsteiger nach England geht und nicht verlängert.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das würde ich sehr schade finden, weil er halt, also er ist auch eine Legende, wenn er nach England wechselt, aber es wäre halt noch eine größere Legende, wenn er bis zum Ende bei Bayern bleiben würde.
Ja, er ist halt einfach der FC Bayern. Ich kann mich fast an keine Zeit ohne Schweinsteiger erinnern. Er ist, also wenn der mal aufhört, der Schweinsteiger, dann fühle ich mich alt. Genauso wie Lahm. Das wäre einfach.
Er kann dann mit Lahm die Führung beim FC Bayern übernehmen, oder?
Boss Lahm. Ja, Lahm. Oh ja, das ist
ja, aber, eine interessante ja. Sache. Der Biograf hat gesagt, er glaubt, dass er dann nochmal irgendwann im Ausland spielen will. Ich hoffe es nicht.
Der DaniWeb90 hat gesagt, man hat am Samstag gesehen, wie Schweini als alleiniger Sechser aufgeblüht ist. Und momentan sollte nur einer von beiden spielen. Und ich schieße den Alex DHC auch noch schnell hinterher. Langfristig für mich Thiago und oder Martinez, abhängig vom gespielten System. Schweini Alonso wird aber auch noch funktionieren.
Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade eigentlich gar nicht genau auf Martinez Thiago eingegangen,
genau,
die Paarung, aber das haben die jetzt auch nochmal geschrieben.
Das habe ich mit Absicht gemacht.
So schlau.
Weil das wäre tatsächlich auch eine Kombi, die, von der ich glaube, dass die sehr gut funktionieren wird. Aber ich werde euch erstmal euch fragen, was ist denn eure Meinung und wen seht ihr denn diese Saison und nächste Saison auf dieser Position bei uns, auf diesen Positionen nennen?
Also jetzt,
zentrales Mittelfeld.
Jetzt mit dem Hintergrund, wer zurzeit fit ist und für die nächste Saison, wenn alle fit wären.
Für die nächste Saison, ich lese euch die Kandidatenliste mal vor, weil sie ist lang.
Ja, die Hälfte kenne ich, glaube ich, gar nicht.
Ja, also wir hätten dann zur Verfügung, wenn alle fit sind, Lahm, Xabi, Rode, Alaba, Schweini, Thiago, Gaudino, Martinez, Götze ganz eingeschränkt, Kimmich und Joyberg. Also
ich wünsche mir, also für diese Saison in den meisten Spielen Schweini oder Alonso, also nicht beide, das finde ich, habe ich jetzt nicht gesehen. In Ausnahmen, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, könnte ich mir gegen Real Madrid oder so auch mal vorstellen, dass beide defensiv spielen. Für die Zukunft, ich bete seit seiner Verletzung, dass Thiago zurückkommt, dann, wenn der da ist und spielen kann, sehe ich den auf jeden Fall, aber eher in der Offensive. Und ja, Martinez kann man nichts gegen sagen. Ich würde mich aber halt über Rode eigentlich auch sehr freuen auf diese Position, wenn der sich so entwickeln würde, dass der dort in Zukunft eine Rolle spielt.
Felix?
Also jetzt für diese Saison. Also wenn Lahm ist ja jetzt auch wieder ins Lauftraining eingestiegen und soll in ein paar Wochen wieder zum Mannschaftstraining stoßen. Ich glaube, dass Lahm weit vor Thiago wieder fit sein wird.
Ja.
Und daher glaube ich, dass so die Paarung Schweini-Lahm eigentlich jetzt für diese Saison so die beste ist.
Defensive Mittelfeld beide, oder wie?
Nein, ja.
Abwechselnd oder gleichzeitig?
Also gleichzeitig. Würde ich
Lahm
so.
Weiter vorne, Schweinsteiger weiter hinten.
Ja, gute Frage. Nee, das würde ich gar nicht mal so sagen, wie wir das jetzt sehen, dass einer hinten drin steht und die Bälle verteilt und der andere ist offensiver, sondern das ist einfach so hin und her. Also einer mal, es geht der eine vor, mal der andere und das ist halt so fließend abläuft.
Wenn Lahm wieder kommt, will ich ihn wieder auf dem Flügel sehen.
Ja, also das denke ich. Und dann auf lange Sicht, beziehungsweise nächste Saison. Ja, also ich denke, dass Javi Martinez, ist ja auch, ich finde ihn geil. Ich glaube aber eher, dass er im Mittelfeld, in der Innenverteidigung spielen wird, in dieser Dreierkette zentral, so wie es eigentlich auch Anfang der Saison vor seiner Verletzung war. Weil dann hast, wenn du mit ihm zentral spielst und dann Bartstuber und Boateng daneben, du hast dann einfach so einen defensiven Mittelfeldspieler und Innenverteidiger in einer Person. Der kann da hinten mit rausgehen, mit nach vorne, kann verteidigen. Er kann alles machen und dann hast du noch zwei Leute davor, die dann auch vielleicht auf gleicher Höhe oder so im Wechselspiel vor ihm spielen können, was dann Thiago und Schweini wären für mich. So, dass die, also Martinez dahinter und die beiden so davor. Das wäre so meine Vorstellung.
Also ich glaube, Stand jetzt, Fand ich es tatsächlich auch besser, wenn Alonso und Schweinsteiger nicht zusammen gespielt haben. Vielleicht muss ich das noch so ein bisschen etablieren. Wenn sie beide zusammen spielen, wird die Zeit zeigen, ob das hinhaut. Aber
Zeit?
Ja, haben wir nicht mehr so viel. Aber ich meine,
also für diese Saison.
Jetzt ist einfach nicht mehr der Zeitpunkt für Experimente. Jetzt muss man sich einspielen für die Champions League, für die entscheidenden Spiele dort. Deshalb würde ich, glaube ich, auch jetzt nach allem, was er so gezeigt hat, Schweinsteiger tatsächlich auf jeden Fall davor ziehen und Alonso eher draußen lassen. Ich bin gespannt, was Pep noch macht mit den Experimenten von Alaba und so im Mittelfeld, wie das so läuft, ob er wirklich Götze nochmal da irgendwie so ein bisschen reinzieht als die offensivere Variante. Für die Zukunft glaube ich tatsächlich, dass wir wenn Badstuber verletzungsfrei bleibt, dass wir mit Badstuber und Boateng ein abartig geiles Abwehrgebilde hätten, in dem Badstuber einfach mit seinen langen Diagonalbällen oder so weiten Bällen und scharfen Pässe nach vorne so gut eröffnen kann, dass wir wirklich uns einen Javi Martinez, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, leisten könnten, der wirklich defensiv total stark ist, in der Spieleröffnung vielleicht nicht so stark, aber ich glaube, da tut man ihm auch so ein bisschen Unrecht. Ob es jetzt eine Dreierkette ist oder ob er wirklich so ein bisschen vor der Abwehr ist.
Ja, das ist ja auch immer fließend.
Ich glaube, er wäre ein bisschen weiter davor. Aber das wäre so meine Traumkonstellation. Boateng, Badstuber, davor ein bisschen Martinez und davor sollte er jemals nochmal richtig fit werden, eben Thiago. Oder ab und zu dann vielleicht auch mal Götze da spielen lassen, weil da kann ich mir auch vorstellen, dass Götze hat deine Jugend auch nochmal gemacht, irgendwann so einen Schweinsteiger-Weg gehen würde. Schweinsteiger war auch immer auf den Außen irgendwo, hat da so geil gespielt, aber Weltklasse war er nie. Und irgendwann wurde dann zurückgezogen ins Mittelfeld, defensive Mittelfeld, und dann wurde es super.
Ja, aber der hat ja körperlich ganz andere Voraussetzungen.
Ja, aber Thiago hat die gleichen Voraussetzungen. Ich sehe ihn auch nicht auf der Position wie Schweinsteiger oder Alonso jetzt, aber davor könnte ich mir echt gut vorstellen. Freuen würde mich natürlich auch, wenn so Leute wie Gaudino oder Heuberg oder auch Kimmich, den ich noch nicht beurteilen kann, auf dieser Martinez-Position mal als Ersatz spielen können. Aber ich sehe es zum Beispiel auch so wie der Basti, wenn der Philipp zurückkommt, glaube ich, dass es schwerer ist, auf rechts einen adäquaten Ersatz zu finden als im Mittelfeld. Und daher bin ich dafür, dass er tatsächlich auf den Außen spielt. Die Zeit wird es zeigen.
Ja.
Ich bin gespannt.
Es wird interessant. Es wird schon morgen wieder interessant.
Ja.
Ob Xabi zurückkehrt, lassen wir uns überraschen.
Also vielen Dank für eure ganzen Einsendungen. Es ist und bleibt eine spannende Zeit. Ja, morgen. Wir wollten ja eigentlich im Stadion sein, uns das live anschauen. Aber jetzt sitzen wir vorm TV und das ist eine grandiose Überleitung. Und Überleitungen sind eigentlich nur dann gut, wenn man nicht erwähnt, dass sie gute Überleitungen sind.
Wieso
weil die TV-Gelder in England, ey, was ist das eigentlich?
Felix, ich wollte eigentlich kurz noch was anderes sagen.
Oh, danke, ihr jetzt macht er mir meine Überleitung noch komplett zunichte.
Ja, ich war völlig überrascht von dieser Überleitung. Okay. Überleitung. Ja, ihr hattet ja Angst, in die Ukraine zu reisen. Und jetzt, nach dem super Waffenstillstand, wollt ihr nicht noch schnell hinfliegen.
Naja, der wurde ja schon wieder gebrochen. Also.
Ja gut, es sind 1030 Kilometer, glaube ich, zwischen Unruhe, Herd und Ding. Aber trotzdem, ich hatte einfach Angst halt. Es tut mir leid. Ich habe einfach Angst, dass ich habe eh schon so ein bisschen Flugangst und ich habe einfach Schiss gehabt. Mit dem Bus fahren, so viel freinehmen konnte ich mir jetzt leider nicht.
2 Wochen oder was? Na gut.
2 Tage, die sind immerhin jetzt schon unterwegs. Also
jetzt denkt euch nochmal kurz zu der Überleitung zurück und dann kommen wir zum nächsten Thema, die TV-Gelder der Premier League.
England. Wir sind ja wirklich ganz hinten. Wenn man sich das so anschaut, selbst die Graupen in Frankreich kriegen mehr TV-Gelder als wir in Deutschland. PSG zum Beispiel 44 Millionen, Juve 94 Millionen.
Da finde ich was anderes noch viel krasser.
Und der Letzte in der englischen Liga.
Dass der Letzte der englischen Liga doppelt so viel bekommt wie wir. Also wenn man sich das Cardiff City, die haben doppelt so viel Geld bekommen, 75 Millionen und wir haben 37 Millionen. Also das musste man sich mal vorstellen.
Ich finde das so witzig, dass sich dann DFL immer selber so lobt, was er wieder für guten Deal abgeschlossen hat. Und dann liest du das und denkst dir eigentlich nur, ihr habt total versagt. Woran liegt das, Jungs?
Ja, das wollte ich euch jetzt fragen, dass ihr mir das mal erklärt. Ja,
ich kann es erklären.
Ja, ich auch.
Okay, Basti, sorry.
weil die Bundesliga ist einfach zu langweilig, oder wie?
Das sind mehrere Punkte. Felix und ich können ja ein bisschen Ping-Pong spielen. Punkt 1, es gibt, um das mal auch von dieser Perspektive zu sehen, keine wirkliche Bieterkonkurrenz wie in England oder in anderen Ländern bei uns.
Ja, aber in England ist doch auch relativ neu, oder, die Bieterkonkurrenz?
Ja, trotzdem, aber das hat es jetzt halt total krass in die Höhe getrieben, dass es fast verdoppelt worden ist. Bei uns gibt es halt Premier Sky, jeder, der es versucht hat.
Frankreich, Italien auch, oder kriegen auch alle mehr.
Ja,
das ist aber das Problem
Beispiele,
ist,
ja, aber das hat auf jeden Fall damit zu tun.
Im Ausland ist auch Pay-TV einfach viel verbreiteter als bei uns. In Deutschland, keine Ahnung, wie viel Kunden Sky hat, 2 Millionen, oder?
Nee, die gehen, glaube ich, jetzt, oh Gott, das ist immer, ich hasse so gefährliches Halbwissen, aber die haben ihre Kundenanzahl deutlich erhöht. Ich glaube, die sind schon bei 3 Millionen, aber
ja, gut,
wachsen gerade auf jeden Fall.
Ja, aber was ist das? Im Ausland hat fast jeder Pay-TV. Ja. Da ist es völlig normal und bei uns eben nicht. Das ist auch noch ein großes Problem.
Dann haben die ganzen Teams, Premier League und etc., halt auch ganz früh schon verstanden, dass man auf das Ausland setzen muss. Und dort halt haben die halt riesen Fanbase. Ich meine, muss mal.
Ja, aber die TV-Gelder sind die jetzt auch aufs Ausland.
Ja, natürlich. Klar.
Ich dachte, das ist nur das Pay-TV in England.
Nee, nee, das ist das Gesamtpaket. Ungefähr 3 Milliarden pro Saison. Irgendwie sowas, ja.
Und dann ist weltweite.
Ja, das Vermarkt ist einfach das Gesamtpaket für die Lizenzen für 2016 bis 2019.
Also, als ich vor ein paar Jahren in Thailand im Urlaub war, zum Beispiel, da ist überall Riesenwerbung von den englischen Fußballmannschaften. Die haben ja im Teil, also da bei denen ist jetzt so, die haben thailändische Biersponsoren oder Partner. Die reisen alle paar Jahre mal nach Thailand und auch wenn die da nicht hinreisen, dann ist alle Werbewände sind mit Manchester United oder Chelsea voll.
Okay, und davon profitiert dann auch Cardiff sozusagen, also das Manchester United und Chelsea.
Von der Popularität
der englischen Liga. Da wird in jedem Bar wird am Wochenende wird Premier League übertragen.
Das siehst du auch, wenn du gegen Arsenal im Stadion bist, die haben allein die Banner, da ist dann Supporters Club Tokio oder sowas, hängt dann halt da wirklich rum. Der Fan aus dem Ausland zu sein vom englischen Club, einfach eine viel größere Vergangenheit als bei uns.
Und noch dazu haben sie viel mehr große, erfolgreiche Clubs.
Ja,
also wer kennt schon, keine Ahnung, im Ausland mehr als 2 Bundesligisten? Wahrscheinlich keiner. Und in England gibt es einfach so ein, keine Ahnung, 5, 6 Spitzenmannschaften, die einfach jeder kennt, die einfach so einen riesen Fanbase zusammen haben.
Selbst so Vereine, die bei denen fast schon im Mittelfeld spielen, mit Tottenham Hotspurs oder so, kennt einfach jeder. Die sind einfach weltbekannt.
Ja, und da ist es halt so, die sind so viele Mannschaften, die halt weltbekannt sind und so eine Fanbase haben und so eine Bekanntheit, dass da der FC Bayern, wie es in Deutschland wäre, gibt es nur einen Verein, der jedes Jahr in irgendein Land reisen muss, damit die Bundesliga bekannt wird, sondern da kann jeder in ein Land reisen oder es muss nur jeder alle paar Jahre irgendwo hinreisen.
Das ist dann schon. Wir der FC Bayern, wir arbeiten ja jetzt schön an der Vermarktung. Jetzt war mal in USA-Reise und jetzt unsere Herzen werden höher schlagen. Stichwort Katar. Nächstes Jahr im Sommer geht's nach China. Da werden wir ein paar Spiele machen. Und jetzt gibt's ja auch schon die Kooperation. Felix ist sofort aufgefallen mit dem chinesischen Staatsfernsehen und China ganz offiziell. CCTV.
Ach so, FCB und CCTV, der chinesische Staatssender, wünschen alles Gute zum Jahr des Hasen. Stand dick auf den Bannern in der Allianz Arena. Also, da ist es mir aufgefallen, ja genau. Und ja, es gibt eine Kooperation.
Da sind wir ganz vorne dabei. Dann der nächste Grund, und das ist ein heikles Thema, Stichwort Anstoßzeiten. Geht groß in der Presse rum.
Ja, war ja jetzt wieder der Vorschlag oder einige Manager haben es ja gesagt, dass sie dafür wären, dass man den Spieltag noch mehr aufsplittet, damit halt mehr Spiele live gezeigt werden können. Und dadurch kann dann auch eben wieder mehr Geld generiert werden.
Was machen eigentlich die englischen Clubs jetzt mit dem ganzen Geld? Wieso gewinnen die nicht ständig die Champions League?
Ja,
was ist denn jetzt mit Manchester United und Und Chelsea und Man City hat ja so prädiert wieder in der Vorrunde gegen die unterbezahlten deutschen Clubs.
Geld.
Ja, das ist halt, sorry. Das ist halt wieder ein anderes Problem.
Das steht auf einem anderen Stern, aber trotzdem ist es halt so, dass sich gerade Mannschaften, die nicht so top sind bei uns und halt nicht so riesen Einnahmen generieren, wir hatten ja auch mal so einen Artikel verlinkt, wenn man die TV-Gelder abzieht, sind wir der Verein, der am meisten zum Beispiel mit Merchandise und so generiert, überhaupt Geld. Aber halt so ein Verein wie, sag mal Mainz 05, ey, die würden ja sich umbringen vor Freude, wenn die Kohle wie Cardiff kriegen würden.
Ja, Mainz 05 hat vielleicht ein Gesamtetat von 30 Millionen und Cardiff City kriegt 75 Millionen Fernsehgeld alleine. Deswegen, in England spielen in der zweiten Liga sogar Nationalspieler, weil die einfach viel mehr Geld haben und die Leute halt bezahlen können.
Ja, du würdest die Liga natürlich aufwerten, attraktiver machen, du könntest mehr Stars kaufen, die dann vielleicht auch aus dem Ausland sind, die dann zum Beispiel Benatia oder irgendwelche asiatischen Spieler, die dann die Bundesliga wieder international bekannt machen.
Wie Wolfsburg es jetzt gemacht hat mit diesem Chinesen.
Perpetuum mobile.
Wo so die befeuert. Vorstellung dieses Chinesen, 80 Millionen Chinesen live angeschaut haben, wie der eine Pressekonferenz gegeben hat.
Ja, und was machen die dann? Also die verpulvern dann ihr Geld für hohe Gehälter und Stars, die nichts bringen.
Ja,
es heißt ja nicht, dass wenn wir mehr Geld verdienen, dass wir genauso einen Scheiß machen müssen wie die Engländer. Ich glaube nicht, dass wir so dumm wären, nur noch ausländische Stars zu kaufen und nicht mehr in die Jugendarbeit zu investieren, wie es die Engländer jahrelang gemacht haben.
Interessanterweise ist es momentan eher so, dass die Engländer untereinander sich die Riesensummen hin und her schieben, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung.
Weil da eigentlich keiner mehr mithalten kann. Nur noch aus jeder Liga, die ein, zwei größten Vereine können da eventuell mithalten, sonst kann sich das ja eigentlich keiner mehr leisten.
Ja, aber jetzt nochmal zurück zu den Anstoßzeiten.
Ja.
Es gab ja immer die Initiative 1530 von den Fans, da ist halt die Argumentation, dass es natürlich für die aktiven Fans, die Ultras, die Fanclubs umso schwieriger wird, wenn der Spieltag weiter aufgefächert wird. Leute wie Rudi Völler haben gesagt, ja, der Montag wäre zum Beispiel sehr attraktiv. Aber gerade Spiele unter der Woche machen es halt für die Allesfahrer sauschwer, überhaupt hinzukommen. Oder auch Spiele abends. Ist ja klar, wenn du um 20 Uhr am Wochenende ein Spiel hast, kannst du nicht einfach so easy Spiele zurückreisen, wenn du um 15.30 Uhr ein Spiel hast. Also wie seht ihr das? Lieber auffächern und mehr Geld oder Tradition behalten, 15.30 Uhr wird gespielt.
Gut, aber wie oft ist es? 2-3 Mal in der Saison und dann sind es Mannschaften, die meistens zu solchen Zeiten spielen, die dann nicht international spielen, die dann unter der Woche sowieso nicht reisen müssen, dann ist halt da mal ein Spiel am Montagabend oder vor allem am Wochenende abends, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ist doch gar kein Problem. Macht man sich noch einen schönen Abend, fährt am nächsten Morgen nach Hause.
Tradition, keine Ausspaltung, alle Sky-Abo kündigen gegen Pay-TV. So schaut's aus.
Ja, also so ein Spieltag am Montag fände ich auch kritisch. Ich meine, wenn man auch der zweiten Liga und den Amateurligen und so wieder was wegnehmen, aber jetzt so gegen ein Spiel zum Beispiel
Samstag
20:30 oder 20:45 hätte ich nichts.
Aber wenn man Montagabend Bundesliga spielt und das gezeigt wird anstatt der zweiten Liga, im Endeffekt, wenn dadurch die Liga mehr Geld generiert, hat auch die zweite Liga mehr davon. Weil das wird sicher interessanter sein als ein Zweitligaspiel. Oder was heißt interessanter, aber es wird mehr Leute interessieren. Ja, und wenn dadurch es insgesamt mehr Geld generiert wird, hat auch die zweite Liga mehr davon.
Naja, klar.
Also, aber und ja, am Sonntag sind ja schon 2 Spiele nacheinander, Samstag eigentlich auch, aber man könnte Samstag auch 3 Spiele nacheinander machen.
Also nach 18:30 halt nochmal eins machen,
oder? Ja, oder 15:30, 17:30, 19:30, dass da 3 Spiele hintereinander sind, das passt doch gut rein.
Hätte ich auch nichts dagegen. Und dann halt die letzten beiden Spieltage immer alle 15:30, dann hast du das auch.
Das ist ja sowieso so. Also, na gut, wenn Bayern halt in der Liga ist, sollte man vielleicht die letzten 10 Spieltage alle zur gleichen Zeit spielen, damit es spannend bleibt.
Ja, aber es ist halt schon ein krasser Wettbewerbsnachteil, muss man einfach sagen. Ist so.
Ja. Und auch, ja, mei, diese Konferenz da am Samstag. Es ist für jeden Einzelnen schön, wenn um 15.30 Uhr gespielt wird, aber wer schaut sich diese Konferenz an? Also, ich habe mir die.
Ich höre die Konferenz.
Ich habe mir, ja.
Hey, du hast jetzt auch Sky, okay? Also hier nicht so.
Also, von mir aus, also man sollte es nicht über. Also. Man sollte jetzt nicht alle Spiele einzeln machen, das ist schon Quatsch. Aber ein bisschen mehr aufsplitten kann man meinetwegen schon. Kann man auch mehr anschauen.
Ein letzter Faktor, aber den finde ich eigentlich am blödsten, ist natürlich auch die Aufteilung. Wie wird das bestehende Geld verteilt? Bei uns gibt es halt einen relativ fairen Schlüssel. In Italien ist es so, die kriegen, glaube ich, nicht viel mehr als wir, aber da kriegen halt die Top-Vereine viel mehr Geld. Da kriegt halt Juve zum Beispiel 90 Millionen, weil sie halt am meisten Einschaltquoten produzieren. Aber bei uns hätte es halt das Problem, dass wir dann natürlich die kleinen Vereine noch mehr benachteiligen würden und die großen noch mehr pushen würden. Und das finde ich halt auch das größte Problem bei uns in der Liga ist meiner Meinung nach, und das predige ich ja schon, dass wir keine wirkliche Konkurrenz haben. Und warum haben wir die Champions League gewonnen und waren da so stark und haben so aufgerüstet? Weil wir Konkurrenz hatten und mal nicht mal der Erste waren, sondern der Jäger waren. Und deswegen glaube ich einfach, dass es essentiell ist, eine faire Quote zu haben und essentiell ist und wichtiger ist, als uns aufzurüsten mit Geld, ist es tatsächlich die Kleinen bei uns in der Liga aufzurüsten mit Geld. Die machen schon manchmal mit kleinen Etats, siehe FCA oder so, geile Sachen, aber stellt euch einfach nur vor, die hätten mal doppelt so viel Geld für ihren Etat. Das ist wichtig, dass alle gestärkt werden, auch die kleinen Vereine.
Ja, das ist immer so, einerseits will man natürlich im international mitspielen, auch finanziell und braucht das Geld. Andererseits ist, wie du sagst, natürlich, ja, wäre es scheiße, wenn wir, was weiß ich, spanische Verhältnisse oder noch extremer hätten, dass nur eine Mannschaft da vorne ist. Dann wäre es nur noch langweilig, dann würde es gar keinen mehr interessieren.
So also, wie es jetzt ist, oder?
Das ist ja gut.
Ja, es ist bei uns schlimmer als in Spanien gerade.
Ja, klar, das ist ein Problem. Aber
keinen neben uns.
Aber wir haben ja diese mehr oder weniger faire Aufteilung, zumindest fairer als in den anderen Ländern. Mhm. Und wenn die Vereine nichts daraus machen, dann ist es ja nicht unsere Schuld.
Ja, ja. Haben wir es hinreichend erklärt, Basti?
Jetzt darfst du nochmal.
Wie gesagt, ich habe meine Meinung ja schon kundgetan in diesem Irrsinnstrubel und wie gesagt, kann Ruben da ja nur zustimmen. Also die faire Verteilung ist wichtig und Spannung in der Liga kommt jedem zugute.
Ja, wo wir gerade bei Fansachen sind, habt ihr die Choreo gesehen von Eintracht Frankfurt? Gegen Schalke 04. Das war zum ersten Mal quasi legaler Einsatz von Pyrotechnik in der Choreo. Fand ich mega geil. Die haben so aus mit Klarsichtfolie Eintracht oder nee, Frankfurt hingeschrieben, also Klarsichtfolie mit so Stangen. Stellt euch einfach vor, wie so eine Art 3D-Schrift. Und in diesen Klarsichtfolien 3D-Buchstaben haben sie dann rotes Pyro gezündet, dass der Dampf die Klarsichtfolienbuchstaben ausgefüllt hat. Und dann haben sie noch so Bengalo-Flackerlichter reingeworfen. Müsst ihr euch unbedingt mal alle anschauen. Mega geil, wir werden es verlinken. Fand ich total interessant, weil die sind halt da eh fantechnisch sehr weit vorne. Wollten schon immer mal was mit so LED-Licht machen. Glaub, das wurde dann aber verboten. Und das war jetzt halt die Alternative. Das war schon eine Mega-Show, hey. Also es ist saugeil.
Ich hab's nicht gesehen, aber muss man sich da mal anschauen, ja.
Ja, halt statt Pappe dreidimensional Klarsichtfolienbuchstaben gefüllt mit Rauch. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen vernünftig beschrieben.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Felix, haut auch nochmal eine News raus und dann geht's weiter.
Ja, wie du so schön hier geschrieben hast, dritte Liga, 60 ist dabei.
1860. Es gebt euch den Ruck und gebt Lothar Matthäus eine Chance. Nur er kann euch noch retten. Eigentlich will ich nicht, dass ihr gerettet werdet, weil raus aus der Arena.
Ja, das
eigentlich. Aber gebt Team Lothar eine Chance.
Das eigentliche Thema ist ja nicht dritte Liga, sondern eher endlich raus aus der Allianz Arena.
Hängt es nicht zusammen? Ist es nicht
ja,
deshalb gesprochen, weil
ja,
der Worst Case Abstieg?
Ja, dann. Schon, aber im Endeffekt, mir wäre es wurscht, in welcher Liga die rumdümpeln. Hauptsache, die sind raus. Aber es wurde jetzt schon in dem Zusammenhang angesprochen, ja. Dass, weil ja natürlich der Mietvertrag auch in der dritten Liga gültig ist, aber den können sie ja jetzt schon nicht bezahlen und dass es dann vielleicht ihnen von Bayern doch ermöglicht werden würde, wenn sie absteigen, auszusteigen aus diesem Mietvertrag, sind sie scheinbar schon an Karl-Heinz Rummenigge herangetreten. Es gab zumindest mal Gespräche und ja, ich hätte nichts dagegen.
Ich mache mich unbeliebt. Ich will die Löwen wieder in der ersten Liga und ich will Derbys.
Ja, ich will auch ja, Derbys,
Grünwalder
aber
Stadion.
Raus aus unserem Stadion. Ich will rot-weiße Sitze.
Ja, wir wollen rot-weiße
Nein,
Sitze.
Nein, es ist einfach kacke, dass man mit seinem größten Lokalrivalen sich das Stadion teilt. Ich habe keinen Bock, in meiner Allianz Arena irgendwelche bescheuerten 60er-Aufkleber zu sehen und Rücksicht nehmen zu müssen auf einen Löwenstüberl oder irgendeinen Kack. Ich will meine eigene Festung haben, mein FC Bayern Schlauchboot, und dass sich nicht irgendein bescheuerter Löwe reinsetzt und dann mit seinen Krallen ein Loch in mein Schlauchboot macht. Das ist einfach meine Arena. Ja, wirklich nicht. Ist doch bescheuert, dass man sich da ein Stadion teilt. Das
ich und echt dann beschissen. Da abends vorbeifahren und dieses Schwimmbad zu sehen.
Ja, es kann nicht blau erleuchtet werden einfach. Das ist so, als würden sich Dortmund und Schalke ein Stadion teilen. Das ist wirklich, geht überhaupt nicht. Raus.
Also, wenn
raus.
Die Blaskapelle spielt, ich marschiere mit.
Ja, Uli ganz vorne und leitet sie raus.
Ja. Achso, ein Thema gibt's noch. Die Sperre von Jerome Boateng, das war ja auch so ein komisches Thema.
Ja, wirklich, das ist so dumm, da darf man eigentlich fast nicht drüber reden. Ja.
er wurde 3 Spiele gesperrt, weil Manuel Neuer den Elfmeter gehalten hat.
Ein Spiel kriegt er dafür.
Ja, sonst wäre jetzt, ja. Also auf jeden Fall ein Spiel dieser 3-Spiel-Sperre war, weil er den Elfmeter gehalten hat. Mhm. Diese Regel kannte ich vorher nicht, aber als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, es wäre ein Witz.
Das kann nicht sein, weil dann lasse ich in Zukunft, wenn wir 5-0 führen, dann hält sich der Neuer neben das Tor und sagt, hier, schieß rein bitte.
und wenn er dann extra vorbeischießt, wird er trotzdem 3 Spiele gesperrt oder
genau
was?
Genau so. Also, hier, gib mir 50 Euro, dann schieße ich vorbei. So was.
Das ist so ein einziger Witz, dann, diese Regel.
Jetzt am Ende der Folge muss ich mich doch wieder aufregen. Ich reiß mich immer zusammen und dann
sehr gut.
Die nächste Kacke, dann kommt raus, dass die DFL ihre eigenen Regeln nicht kann. Weil es ist dann irgendwie so, wenn du...
Nein, es ist scheinbar so, glaube ich,
Du weißt doch gar nicht, was ich sage.
Doch, diese Regel ist überhaupt nicht in den DFL-Statuten verankert, sondern nur in den FIFA-Regeln.
Was macht so? Na, auf jeden Fall geht's darum, dass es so ist, wenn man als Wiederholungstäter eingestuft wird, dann kriegt man ein Spiel mehr Sperre. Jetzt ist es aber so, dass wenn man als Wiederholungstäter eingestuft ist, der vorher nur ein Spiel gesperrt war wegen seiner roten Karte, gilt man nicht als Wiederholungstäter. Oh.
Völliger Käse.
Also auf jeden Fall.
2 Spiele Sperre.
Nur noch 2
ist auf jeden
Spiele
Fall
Sperre. Fair. Basti, möchtest du noch ein Update raushauen?
Ich hau noch hier raus. Wir weisen noch darauf hin, auf die Sonderausstellung in der FC Bayern Erlebniswelt. Kicker, Kämpfer, Legenden, Juden im deutschen Fußball und beim FC Bayern. Eröffnet am 27.01. anlässlich des 70. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz.
Cool. Dann geht's noch?
Geht noch bis zum 12.04. Ist bestimmt eine interessante Ausstellung. Alle besuchen und anschauen.
Okay. Ein Thema, was der Felix vorher schon mal ein bisschen angeschnitten hat und was ich sehr interessant fand. Und zwar geht's darum, der Titel hieß Philipp auf dem Weg zum Chef oder zum Boss oder so, ein Artikel in der Welt. Ganz interessant. Und da wird so Philipp Lahm positioniert als Rummeniger Nachfolger. Weil er jetzt gerade auch seine Verletzungszeit so ein bisschen genutzt hat. Er ist als Gesellschafter, glaube ich, bei Sixtus eingestiegen. Die vermarkten, glaube ich, Beauty-Produkte.
Ja, irgendwas Komisches auf jeden Fall.
Nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall will er halt gerade, ähnlich wie Kahn, so ein bisschen die Seiten vom Business kennenlernen. Und ich muss ja sagen, ich könnte mir ihn an der Stelle von Rummenigge sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Weil er so von der Art her und von der Ernsthaftigkeit her, und ich habe ja auch schon mit ihm zusammengearbeitet, kann ich an dieser Stelle erwähnen.
Beim Philipp Lahm Jugendcamp oder was?
Philipp Lahm Sommercamp. einfach ein sehr, er wirkt einfach sehr intelligent und da könnte ich mir viel eher vorstellen als jetzt zum Beispiel den Titan, muss ich sagen, in so einer Managerrolle. Das fand ich sehr interessant, werden wir verlinken, müsst ihr unbedingt anschauen.
Als ich den Artikel gehört habe, da kam ich sofort ins Träumen. Ich habe mich erinnert an die Uli Hoeneß-Biografie, die ich damals hier vorgestellt habe und da, wo ich noch gesagt habe, ja, wenn man das so liest, das hört sich so cool an, dieses Team da, Hoeneß, Rummenigge, Beckenbauer, so als Spieler schon zusammen und dann übernehmen sie den FC Bayern und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sowas nochmal passiert und als dann dieser Artikel kam, ich so, ja, und jetzt Philipp Schweini und dann kommt noch Thomas Müller irgendwann dazu. Ah, eine goldene Zukunft.
Oh Gott, das ist jetzt blöd, aber ich kann Thomas mir irgendwie nicht vorstellen, dass Schweini und Thomas Müller wirklich mal eine signifikante Rolle auf Manager-Ebene spielen. Aber wer weiß, von einer Person, die ich da, oder zwei Personen, die ich da vielleicht eher sehen würde, tatsächlich Manuel Neuer, wobei das natürlich schwierig ist, oder Marc van Bommel, von dem hat man das ja auch schon oft vermutet, dass der irgendwie zurückkommt in den Club.
Also Thomas Müller wird einfach alles rulen.
Ja, vom Sympathikus.
Pausenclown.
Vom Sympathikus vielleicht schon, aber ich glaube, der züchtet eher nach weiter Pferde.
Nein. Nach seiner Karriere wird er der Bernie, glaube ich.
Völlige falsche Einschätzung hier, Felix, von dir.
Lotta Matthäus kommt zurück, sonst keiner.
Ja, und last but not least, die neuen Bayern-Trikots sind geleakt.
Vielleicht.
Aber meistens stimmt es total. Aber man weiß es nicht. Es kam mir fast.
Ich hätte jetzt gesagt, meistens stimmt es nicht. Weil die ich die letzten Jahre immer geleakt gesehen habe, die haben nie gestimmt.
Komm, wir leaken einfach auch mal ein paar Trikots.
Ja.
Wir machen was in Photoshop.
Wir malen
und dann,
ein paar.
Dann leakt man was. Ja.
Hauptsache sind drei Streifen
drauf. Besser als die Streifen kann es auf jeden Fall nur werden.
Hier, das ist unser neues Trikot.
Oh ja, hier, die beiden Jungs sind jetzt auch perfekt ausgestattet mit Erfolgsfans,
Represent.
T-Shirt und Hoodie und die gibt's bei uns natürlich zum Selbstkostenpreis unter erfolgsfans.com, da könnt ihr die Shirts und Sachen ordern und euch als echter Erfolgsfan outen und passt auf, man wird oft angesprochen.
man kriegt oft aufs Maul.
Weil wir ja immer drauf hinweisen, war wieder so eine super Überleitung.
Mein Gott.
Felix, jetzt lernt's halt mal.
Na gut, also zum Abschluss ja die Vorschau. Morgen, 20.45 Uhr, spielen wir gegen Shakhtar Donetsk in Lviv. Was glaubt ihr, wie es ausgeht?
Bernard ist verletzt, oder wie heißt der? Bernhard? Ja. Irgendwie so. Bernhard.
Der brasilianische Bernhard.
den fand ich eigentlich immer noch so eine der größten Waffen von dem Team.
Naja, Luis Adriano.
Ja, das ist natürlich der Oberarsch schlechthin. Könnt ihr euch noch erinnern an die Aktion von dem, Spiel abgepfiffen und irgendwie Ball zurückgespielt und dann
das
Tor
gemacht. Ja, hier Schiedsrichterball und er nimmt den Ball und rennt.
Aber er hat ja auch in dem einen Spiel mal Müchetore waren das Rekord
5,
eingestellt.
Ich.
Ja, also der ist wirklich brandgefährlich.
Er hat ja diese Saison in der Champions League mehr Tore als Ronaldo geschossen.
Mehr Tore als Ronaldo und Neuer zusammen. Aber trotzdem, die sind momentan nicht eingespielt. Ich glaube, die haben andere Sorgen. Es fehlt mir die Vorstellung, dass die was reißen gegen uns. Ich glaube, das wird echt ein klares Ding. Ich tippe auf ein 4-0.
Ich glaube, 2-0 gewinnen wir.
Ich glaube, dass es knapper wird. Wir werden uns schwer tun, weil wir auch nicht so ganz bei der Sache sind. Wir kennen die Mannschaft nicht gut. Wir haben wenig Material, die zu scouten. Die haben zwar immer wieder Testspiele gemacht, aber das letzte Pflichtspiel war, glaube ich, am 10. November oder Dezember, keine Ahnung, ist auf jeden Fall schon Ewigkeiten her.
In gute Form kommen, Felix.
Ja, aber wir fliegen in die Ukraine alle am Schiss und dann haben sie heute schon gesagt in den Interviews und ich glaube, dass es schwer wird und wir gewinnen 2-1.
Okay. Ja, aber alle tippen immerhin auf Sieg und dann sind wir zu Gast in Paderborn.
Da kann man mal wieder ein hohes Ergebnis eigentlich raushauen. Da würde ich jetzt ein 0-4 tippen.
In Paderborn haben sich auch schon viele schwer getan. Paderborn ist so ein bisschen ein Überraschungsei oder nicht Überraschungsei, aber dann sind sie doch mal wieder ganz gut, drehen noch so ein Spiel, gewinnen, also besser als man erwartet, aber eigentlich was anderes als ein klarer Sieg. Keine Ahnung.
Ergebnis?
Nee, Paderborn macht gegen uns keine Bude, 2-0.
Also ich glaube auch, dass es eindeutiger wird, so wie der Basti. Ich sag mal 5-1.
5-1, okay. Dann tippen wir Bayern-Köln noch oder nehmen wir da schon wieder auf, Burschen?
Ja, das, ich würde sagen, wir nehmen danach auf, weil das ist ja dann am Freitagabend nächste Woche, am 27., stimmt, ja, wo wir ja hingehen wollen. Jo. Uns hat übrigens noch keiner Karten angeboten, falls jetzt jemand zuschaut, der Karten hat.
Wo sind die Karten?
Meine wir Hand nehmen ist sie. Leer. Und danach ist dann die Südkurvenparty im Backstage, ja, wo wir hingehen werden.
Dann nehmen wir doch danach auf.
Dort am Montag sehen wir
vielleicht
uns.
In zwei Wochen, oder? Schauen wir mal. Okay, dann würde ich sagen, wir haben schon wieder genug geredet. Holländisches Bier nervt einfach, weil 0,33 ist es einfach viel zu schnell leer.
Ja, dann bewertet doch noch kurz das Bier, dann können wir das hier noch in die Biertabelle eintragen. 1 bis 5 Sterne.
Ich gebe 3. Ist so ein Mittelding, es war jetzt nicht so schlecht, aber so toll war es auch nicht.
Mich erinnert es tatsächlich an Jever und ich mag Jever ab und zu ganz gerne, dank meiner Verwandtschaft oben im hohen Norden. Ich gebe 4, ich fand's gut.
Wow. Ich fand's ganz okay. 3 Sterne sind's schon.
Das ist schade, ja, jetzt wo wir mit der Sendung aufhören wollen, werden es immer mehr Leute im Stream.
Tja, ja, und wenn
hallo,
wir... Ihr seid zu spät.
Wir nehmen wir erst nach dem Köln-Spiel wieder auf, oder? Wie spielen wir denn überhaupt gegen Köln dann?
Ach so.
Ja, also.
Ja, wenigstens passt einer auf.
Ach, gegen Köln zu Hause, komm, ich bitte dich.
Der Karnevalverein.
Na, das ist
noch, hat noch Nachwehen, meinst du?
Naja, die haben gerade genug Probleme mit ihren Fans auch. Das sorgt ja, auch gerade für extreme Unruhe im Verein. Hier den Boys, da wurde Fanclub-Status entzogen. Die stellen sich aktiv, finde ich eh bemerkenswert, gegen die Fans, haben Bilder der Fans auf ihrer Homepage veröffentlicht, haben gesagt, solche Leute wollen wir nicht haben, wir helfen bei der Ermittlung.
Finde ich gut.
Es ist auf jeden Fall beispiellos, muss ich sagen, dass man das so macht.
Wenn das solche Chaoten sind, und das ist ja nicht zum ersten Mal.
Sie schaden dem Verein auf jeden Fall extrem. Finanziell, vom Ansehen her, von allem. Ich finde es.
Chaoten reicht auch eigentlich gar nicht mehr aus.
Nee, das war schon.
Das ist kriminell, was die machen.
Beides, was halt auch ultra krass war, gell? Da, die Ordner von Gladbach ist auch genauso bescheuert. Da, man hat das, glaube ich, nicht so wirklich gesehen, aber so ein Ordner von Gladbach.
Voll reingeschlagen.
Halt, ja, ne? Zwei halten so einen Köln-Chaoten fest und kommt ein anderer Ordner her und verprügelt den, der am Boden liegt. Ich meine, sorry, dann ist wieder die gleiche Frage, was für Menschen nimmt man da eigentlich als Security?
Ja, aber das erinnert mich auch an, da gab es doch mal diese Geschichten auch bei Dortmund, oder? Mit den Securities.
Ist eine ganz andere Geschichte.
Die sind extrem unterwandert von Rechten auch. Es war auch wieder Dortmund, weißt, Dortmund sagt ja die ganze Zeit, wir tun was gegen die Problematik der rechten Fans und so. Wie war es, Banner am letzten Spiel, hat fast keiner gezeigt oder so, aber da stand Banner über die gesamte Südtribüne, Ultras und Hooligans, wir sind der Verein. Also die sind noch ganz am Anfang da, die müssen da echt extrem aufpassen, was bei denen da los ist und wer sich da so in ihre Fans mischt. Fand ich auch überhaupt schon komisch, dass die Ultras das zulassen, dass sie überhaupt mit den Hooligans in einem Satz genannt werden, weil eigentlich distanzieren sie sich ja und es gibt ja auch, ja, die, ja, es ist eine schwierige Sache, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Aber ja, ich glaube, Köln hat genug eigene Probleme. Die Mannschaft macht das eigentlich alles recht gut. Übrigens, Patrick Helmes geht anscheinend zu 60, fällt mir da gerade ein.
Ja, echt? Ja. Ich dachte, er wäre Sportinvalide.
Ja, das passt da ja hin. Oh Gott. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die was reißen, 5-0.
Felix.
Ich glaube auch, dass es ein eindeutiger Sieg wird. Ich sag aber, ja, 4-0.
Mann, die Zuschauer werden immer mehr.
3-0. Also ich reihe mich da ein.
Ja, jetzt bittet uns noch schnell ein Thema.
Aber bei Hamburg haben wir es nicht geschafft. Ne? Es war ja so 4-0, 5-0, 6-0 und dann wurde es hier ein 8-0. Also.
Ja, sag halt einfach 11-0, wenn du dich traust.
Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist, Leute.
Okay.
Und jetzt ist es ja gerade so wunderschön und amüsant.
Die 90 Minuten sind voll.
Die 90 Minuten
sind heute voll. Leider keine Nachspielzeit.
Ja, fast schon wieder gekriegt, ja. Ja,
immer auf die 90 Minuten.
Wie immer, super, schreibt uns Kommentare auf Twitter, auf Facebook. Den Flaschenöffner werden wir verschicken, wir haben es noch nicht geschafft. Und
der geht in die USA, das Buch werden wir auch verschicken. Luckinger, wir unterschreiben jetzt gleich noch für dich, aber nur auf dem Bierdeckel. Das können wir dem Johannes nicht antun, dass wir hier in seinem heiligen Buch unterschreiben.
Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich sag Servus.
Ich sag auch Servus und kauft sein Buch, es war eh cool. Bei den Amazon-Rezensionen hat einer geschrieben, er hat es im Erfolgsfans-Podcast gehört. Mein Gott, unterbreche ich schon wieder die Verabschiedung.
Das müssen Servus. Das müssen coole Typen sein.
Ja, aber so richtig cool.
Servus.
Das warst doch du.
Ach so.
Ciao und bis zum nächsten Mal.
Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans für Bayern Fans.